Die Sonne scheint und in Polen immer schon ein bisschen früher, habe ich gehört. Das ist der Aufwachen-Podcast, alias präsentiert von niemandem, wie es aussieht.
Und wir beginnen mit einem Blick nach Polen. Weit mehr als 100.000 Menschen gingen in Warschau auf die Straße, um gegen die national-konservative Regierung zu protestieren.
Marsch, Marsch, Dombrowski, Czerniwowski, Dabrowski.
Sie singen die Nationalhymne ihres Landes. Noch ist Polen nicht verloren. Die heutige Demo ist Ausdruck der Unzufriedenheit, ein Ausdruck des Widerstands gegen den Mangel an Demokratie in diesem Land. Und das polnische Volk hat sich immer gegen solche Zustände erhoben, deshalb sind wir auch jetzt hier. Ein Krebsgeschwür frisst unser Land auf. Unsere Regierung zwingt unser Land in die Arme des Totalitarismus. Wir machen es gerade Russland nach. Viele Menschen auf dem Marsch haben sich erst kurzfristig entschieden mitzulaufen, nachdem die PiS vor einer Woche ein heftig umstrittenes Gesetz beschlossen hatte. Im Herbst sind in Polen Parlamentswahlen. In Umfragen liegt die Regierungspartei PiS bisher vorn, die Lex Tusk aber könnte der PiS auf die Füße fallen, denn sie mobilisiert wie kaum etwas anderes die Wähler der Opposition.
Dzień dobry, dziękuję Mariusz. Damit erschöpft sich leider mein Polnisch.
Wir sind's. Minister Perfect kann leider nicht so gut Polnisch. Du aber schon, Niklas, oder? Ein bisschen mehr.
Ja, trudno. Maue.
Minimal.
Ich war jetzt zuletzt, ja, wenig.
Minimal.
Ich habe jetzt, ja, ich war jetzt letzte Woche in Warschau mal wieder und da habe ich gemerkt, dass es doch etwas eingerostet ist nach einem Jahr, wo ich keinen Polnischunterricht mehr hatte.
Hm. Wieso hattest du keinen Polnischunterricht? Bist du faul geworden? Nein.
Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen.
Okay. Naja, du kannst ja eine App runterladen und dann noch ein bisschen mit der künstlichen Intelligenz auf Polnisch reden. Keine Ahnung, wie man das heutzutage so macht.
Ja.
Sehr gut. Polen, weil, also Polen-Thema heute, weil in Polen wird demnächst gewählt. Es stehen ja einige interessante Wahlen an. Wir werden morgen, ist ja auch ein Podcast, in Frankfurt werden morgen 35 Grad erwartet und ich rede über den hessischen Wahlkampf. Na, mal sehen, was dabei bei rumkommt. In Polen wird wann gewählt?
Das ist tatsächlich noch nicht final terminiert, so wie es ausschaut, soll es aber ziemlich genau in, wir haben jetzt Juli, also genau in 3 Monaten stattfinden, also so Anfang Oktober, Anfang Mitte Oktober.
Wahlkampf ist auf Hochtouren, aber einen Wahltermin gibt's noch nicht. Wieso nicht? Wann, also wer legt den denn fest?
Das Parlament. Und meines Wissens nach, also es gab letztes Jahr, das war nämlich die Präsidentschaftswahl, die war mitten während Corona 2020. Mhm. Und da gab es schon skandalöse Tendenzen, dass dann die PiS gesagt hatte, wir verschieben den Termin oder wir schieben ihn doch vor, so wie es halt gerade in Umfragen am besten her passt. Und eigentlich muss das festgelegt werden und es wird auch, also das werden die nicht so krass schieben können, weil wir heute wahrscheinlich auch noch sehen können, dass die PiS leider zu sehr mit Gesetzen darum hantiert, die irgendwie versuchen, in die Wahl da einzugreifen.
Ja, wer vom Rechtssystem keinen Halt macht oder es erst direkt angreift, der kümmert sich natürlich auch um die anderen Gebiete, auf denen man da, ich sag mal, Gewinne einfahren kann. Gut, wir beginnen aber, indem wir, also bevor wir Clips, die du mir gerade eben, also ich kenne sozusagen, ich lasse mich auch gleich überraschen, ich repräsentiere hier den unbedarften Hörer, Polen, das bisschen Nachbarland, das bisschen Bedeutung für uns und so. Kann man ja durchaus mal abbilden. In den Abendnachrichten war nämlich nicht sehr viel Polen, auch wenn man jenseits der Tagesthemen Heute-Journals, die wir ja sonst ja immer gucken, mal schaut. Da gibt's dann irgendwie, wenn man nach Polen schaut, 3 Clips aus dem Juli, die aber eigentlich nichts mit der Wahl zu tun haben. Und dann ist der nächste schon im April gewesen. Also es gibt eigentlich keine Polen-Berichterstattung, das ist irgendwie crazy, aber es ist, wie es ist.
Shoutout an den RBB, der hatte eigentlich letztes Jahr hatten die eine sehr, sehr geile Show am Wochenende immer, Kowalski und Schmidt, wo halt wirklich so eine halbe Stunde gute Berichterstattung, wurde einfach gecancelt.
Ja, der RBB hat ja so einiges gecancelt, zum Beispiel sich selbst. Und wir gucken deswegen hier Tagesthemen, Berichterstattung, in denen zumindest Polen vorkommt, sagen wir es mal so. Es ist natürlich das altbekannte, leidliche Thema Migration. Man will ja mal wieder, man hat es ja in Deutschland auch mitgekriegt mit Faesers Vorschlägen und so weiter, das irgendwie europäisch regeln, das stets ungeregelte Ding. Das ist ja auch merkwürdig eigentlich, dass man immer über Migration sprechen muss, weil es nie geregelt wird. Nun gut, also am 29.06., also vor anderthalb Wochen oder 2 Wochen, Doorstep in Brüssel. Man trifft sich zum Migrationsgipfel.
Der Bundeskanzler betont, das Partnerschaftsabkommen solle auch Wege zur legalen Migration umfassen.
Und da geht es konkret um eins mit Tunesien, das man sich wünscht.
Da wird Deutschland sehr entschieden vorangehen und eng abgestimmt mit der Europäischen Union handeln. Da es ja gleichzeitig so ist, dass wir für das Wachstum unserer Volkswirtschaften Arbeitskräfte brauchen.
Allerdings, Deutschland will die Zahlungen an bestimmte Reformen der tunesischen Regierung knüpfen. Strenge Auflagen könnten Tunesien aber womöglich verschrecken, befürchtet dagegen Giorgia Meloni aus Italien. Sie würde ein solches Abkommen gerne sofort umsetzen. Viel Zeit zum Verhandeln bleibt ihnen nicht mehr. Nach dem Gipfelende morgen ist erstmal Sommerpause.
Also überall droht die Sommerpause. Kein Heizungsgesetz, kein Migrationsgipfel. Und so langsam frisst sich auch die Schizophrenie nach vorn. Also auch Olaf Scholz traut sich eigentlich nicht mehr, irgendwas von Grenze hoch zu sagen, ohne gleich nochmal für die sich wundernden Zuschauer, werben wir nicht die ganze Zeit an? Ja, genau, machen wir. Also das wird jetzt immer mit, nicht nur mitgedacht, sondern auch mitformuliert. Ist schon mal ein Fortschritt, würde ich sagen.
Ja, aber die Paranoia greift irgendwie, dieses paranoide Verhalten greift in Europa irgendwie so sehr um sich. Ich habe vorhin jetzt nochmal den Europa heute Podcast gehört, aus dem wir nachher auch noch ein paar Clips wahrscheinlich hören werden. Und da ging es dann um den Regierungswechsel in Finnland, wo ja dann mal eben von so einer super progressiven Regierung jetzt auf so voll die Rechte umgeschwungen ist. So vor ein paar Monaten hat man sich noch über Partys der Ministerpräsidentin aufgeregt und jetzt muss man sich einfach drüber aufregen, dass einer in der Regierung den Holocaust nicht leugnet, sondern delegitimiert. So. Da hieß es dann auch, alle Ausländer raus, und dann hat die Journalistin im Bericht aber auch direkt gegengerechnet, ja, aber eigentlich bräuchte Finnland, und das sind ja echt noch kleine Zahlen, so 40.000 EinwanderInnen pro Jahr. So.
Und dann, nicht so 1,5 Millionen wie wir. Was ja mittlerweile, ich glaube, es war Veronika Grimm oder so, irgendein Wirtschaftsweiser kam mit dieser Zahl. Einfach mal die Emission mal mit eingepreist. Also wir haben ja 600.000 Abzügler aus Deutschland jedes Jahr. Da muss man dann schon brutto ein bisschen anders rechnen, wenn man netto auf 500.000 kommen will. Naja.
Ja. Ich hatte die Nachricht gesehen, das erste Mal, als ich letzte Woche in Sachsen, in Dresden am Hauptbahnhof angekommen bin, und ich hatte mich schon umgeguckt und hatte, weil man das schon gar nicht gewohnt ist, dass endlich Leute damit mal so offensiv umgehen. Ja. Ich bin natürlich voll gefreut, war aber gleichzeitig ein bisschen paranoid und habe mich in Dresden umgeguckt und habe schon gedacht, dass da direkt irgendwelche Aufstände ausbrechen.
Aber, ja, es ist so, die Realität schleicht sich so rein, aber so richtig erklären will sie noch niemand. Es gab auch in den Tagesthemen, mache ich mich morgen drüber lustig, wieder so ein, aber der Arbeitsmarkt zeigt sich robust. Ja klar, zeigt er sich robust. Also der robuste Arbeitsmarkt ist eben, das wird sich dann bald ändern, der nicht leer gefegte Arbeitsmarkt. Naja, es ist, wie es ist. Markus Preis, wir haben ja eben schon die Andeutung gehört, das liegt irgendwie an Meloni und so, Italien. Markus Preis entschuldigt diesmal die Polen.
Markus Preis beobachtet für uns den Gipfel. Markus, dieser historische Kompromiss zur Asylpolitik, kommt der nun oder nicht?
Kann man noch nicht so ganz genau sagen, aber es gibt zwei ganz wichtige Player da drin und das sind nicht unbedingt Ungarn und Polen, sondern das ist das Europäische Parlament und das ist Italien.
Mhm. Es ist weder Polen noch Ungarn, dass das streitbar ist, hören wir gleich. Preis legt ja nochmal den Fokus auf Italien.
Denn diese Position, die die Mitgliedstaaten gemeinsam gefunden haben, auch indem sie Polen und Ungarn überstimmt haben, die muss jetzt noch mit dem Europaparlament abgeglichen werden. Und da gibt es viele Abgeordnete, auch aus Deutschland, die sagen, da muss es noch Erleichterungen geben, da muss es humanitärere Regeln geben. Und die Frage ist, wenn man das macht, um dem Europaparlament entgegenzukommen, macht dann Italien noch mit? Italien setzt eben darauf, dass der Kompromiss mindestens in dieser Form umgesetzt wird. Und Italien ist das wichtige Land, nicht Polen, denn Italien macht das Grenzmanagement.
Ja, ist heute beides sozusagen nicht unser Thema, weder Italien noch dieses, aber nur, weil wir immer mal wieder mitlaufen lassen haben. Politiker machen Absichtserklärungen, gerade beim Thema Migration, wo ja die private persönliche Motivation, sie dann doch für sich zu gestalten, wissen wir ja, wie es ist. Also Menschen stürzen sich, obwohl sie mit nicht sehr niedriger Wahrscheinlichkeit im Mittelmeer sterben, trotzdem in die Fluten. Mhm. Und hier müssen sich die Gesetze eh den Realitäten stellen. Vorher noch so Kompromissformeln und hier nochmal ein Halbsatz und da nochmal eine Kommasetzung und so. Ist halt immer besonders albern, finde ich, aber gut.
Ja.
Politiker haben hier so Allmachtsvorstellungen, dass irgendwie der Gesetzestext bei ihnen, wie er geschrieben ist, dann wirklich an der Grenze so gelebt wird.
Keine Ahnung. Man muss auf jeden Fall auch sagen, dass hier Markus ja nicht wirklich die, wie sagt man denn, Polen in Schutz oder wie sagt man denn, er hat ja eher, wie sagt man denn, den abgesprochen, dass sie da Gewicht haben, was zum Glück tatsächlich der Fall ist. Also, dass da mal endlich Entscheidungen getroffen werden, ohne dass da eine oder nein, meinetwegen auch zwei, also die üblicherweise immer alle torpedieren, da nicht torpedieren können. Also
widerspricht so ein bisschen den Sehgewohnheiten, die Polen und die Ungarn zu entschuldigen und entsprechend klingt das im ZDF auch ganz anders, also man weiß sowieso nicht, was hier Sache ist.
Satellitenaufnahmen aus Belarus, südöstlich von Minsk, zeigen womöglich eine neue Militäranlage.
Und ja, das ist halt, wie es heute so ist, journalistisch fällt alles in eins, also hier haben wir es jetzt innerhalb weniger Sekunden von einer Kriegsberichterstattung, wo sind eigentlich die Wagner-Gruppen jetzt, bis hin zu Migrationsströmen und Zäunen innerhalb von 38 Sekunden.
Die Söldner der Wagner-Gruppe. Die Situation macht den angrenzenden EU-Staaten Sorgen. Die Bedrohung wäre wahrscheinlich keine frontale militärische, aber die Gefahr einer versuchten Infiltration nach Europa besteht. Das bedeutet, dass wir unsere Aufmerksamkeit für die Grenzen schärfen und sicherstellen müssen, dass wir das kontrollieren können. Zusammen mit Polen blockiert Ungarn noch mehr. Beide wollen den gerade geschlossenen Asylkompromiss nicht mittragen, keine Flüchtlinge aufnehmen, nicht zahlen.
Also, der Migrationspakt, das der Tagesthema heißt Asylkompromiss im Heute-Journal und plötzlich ist nicht mehr Italien und das Europaparlament, sondern Ungarn und Polen, die wieder blockieren. Ja, am selben Nachrichtentag.
Da wurden einfach mal bei dem ZDF-Bericht so drei Themenkomplexe aneinander aufgerissen, so aneinandergereiht und dann so fällt schlau draus.
Also es geht wirklich drunter und drüber, es ist unglaublich.
Ja. Mit ein bisschen Kontext kann man sich das schon entschlüsseln, aber ich fand auch irgendwie, es gab eine Phoenix-Runde vor ein paar Tagen, weil ja jetzt heute auch NATO-Gipfel in Vilnius in der Hauptstadt von Litauen ist, das ja auch an Belarus grenzt, direkt. Also es gab ja vor 3 Jahren auch tatsächlich den Vorfall mit einem belarussischen Oppositionsblogger, der irgendwie nach Vilnius fliegen wollte. Und dann hast du einmal kurz den Luftraum von Belarus gekreuzt, weil er direkt dort um die Ecke ist. Und dann wurde er mit Jets die Ryanair-Maschine da abgefangen. Und
ja, also der Tagungsort in Vilnius ist irgendwie 36 Kilometer von der weißrussischen Grenze. Man ist sozusagen direkt drin.
Ja, und deswegen gab es dann jetzt irgendwie eine Phoenix-Runde. Und da war dann der Aufmacher, ja, war vielleicht der Coup-Versuch von Wagner auch nur irgendwie alles, wie sagt man denn, alles nur
Show.
Genau, um dann vorzuspielen, dass man eigentlich jetzt ganz nah an Belarus will mit den ganzen Truppen, um dann irgendwie da einzufallen. Also das ist dann, glaube ich, doch etwas zu viel Fanfiction. Aber
Na, mal sehen. Also es geht jedenfalls drunter und drüber. Und wir haben ihn hier schon im Bild gesehen, Morawiecki. Das ist der polnische Ministerpräsident, der ja herausgefordert wird von Donald Tusk.
Genau.
Darum geht's in den Wahlen. Wir hören die Zahlen nachher. Morawiecki hier erstmal zu seiner Haltung hinsichtlich Asyl, Kompromiss, Migrationspakt, wie auch immer, muss man sich jetzt entscheiden.
Nein zu illegaler Migration. Nein zu Finanzstrafen und Sanktionen. Und ein Nein zu einer Entscheidung ohne Einstimmigkeit. Aber beim Thema Migration haben auch andere noch Bedenken. Trotz vereinbartem Kompromiss streitet Europa weiter. Länder wie Deutschland wollen höhere Menschenrechtsstandards, andere Europa abschotten. Diese Uneinigkeit macht auch die Verhandlungen mit dem Europaparlament nicht leichter.
Also, Sie gehen schon darauf ein, dass es Schwierigkeiten mit dem Europaparlament gibt. Ja, auf Italien wird hier gar nicht eingegangen. Während wir im Tagesthemenbericht von Markus Preis eben noch gehört haben, diesmal sind es nicht Ungarn und Polen, sondern Italien und das Europaparlament, sagt uns Ulf Röller hier im Heute-Journal.
Ulf Röller, in Brüssel könnten die anderen EU-Länder nicht sagen, ja gut, dann machen wir es ohne euch, ohne Polen und Ungarn. Und gab es nicht auch die Idee, dass einzelne Länder sich quasi freikaufen können?
Ja, diese Idee des Freikaufens, wenn man keine Flüchtlinge aufnimmt, dass man dann quasi eine Strafzahlung macht, die gab es, die ist eigentlich extra für Polen und Ungarn erfunden worden. Aber diese beiden Länder haben heute nochmal sehr deutlich auf dem Gipfel gemacht, dass sie den kompletten Asylkompromiss ablehnen, auch nicht vorhaben, sich freizukaufen, sondern sie wollen diesen Asylkompromiss boykottieren. Man muss sich das einmal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt einen mehrheitlichen Beschluss des EU-Rates, also der Regierungschefs, und Ungarn und Polen sagen, das interessiert uns nicht. Man hat das hier zur Kenntnis genommen und gesagt, wir machen jetzt weiter ohne sie und wird jetzt mit dem EU-Parlament verhandeln, um zu gucken, dass man da einen Kompromiss hinbekommt.
Also ich verstehe das nicht. Ulf Röller sagt uns, Ungarn und Polen lehnen das komplett ab. Und jetzt vergleichen wir das nochmal mit Markus Preis.
Markus Preis beobachtet für uns den Gipfel. Markus, dieser historische Kompromiss zur Asylpolitik, kommt der nun oder nicht?
Kann man noch nicht so ganz genau sagen, aber es gibt zwei ganz wichtige Player da drin und das sind nicht unbedingt Ungarn und Polen, sondern das ist das Europäische Parlament und das ist Italien.
Also verstehen wir jetzt irgendwas nicht oder ist das wirklich sehr merkwürdig?
Ja, es gab einen Kommentar zu dem ganzen Gipfel, der dann auch noch hieß, weil die können basically nichts ändern. Also es ging in diesem Gipfel jetzt auch nur um eine Abschlusserklärung quasi, um so ein bisschen die Positionierung des Rats zu diesem Gesetz klarzustellen. An sich ist es, glaube ich, für den Gesetzgebungsprozess gar nicht mal so wichtig. Da war ja einfach die Entscheidung vor ein paar Wochen in dem EU-Ministertreffen der Innenminister schon getroffen. So, und dann ist der Stein im Rollen.
Aber wir wissen ja, wie das ist mit E-Fuels und so. Da gibt's auch schon, Deutschland hat schon dreimal Ja gesagt und legt dann trotzdem Veto ein. In der Hinsicht, solange nichts beschlossen ist, ist hier nichts beschlossen. Und wer das noch torpedieren kann, während der eine, Ulf Röller, sagt, nee, die beiden werden gar nichts regeln und zustimmen. Und Markus Preis sagt uns, naja, also auf die müssen wir jetzt gar nicht achten, die sind schon im Boot.
Also, es kommt hier, glaube ich, wirklich auf das Politikfeld an, weil bei den innenpolitischen Themen braucht es wohl nur eine qualifizierte Mehrheit. Entsprechend konnte man da tatsächlich dann Polen und Ungarn überstimmen, glücklicherweise. Das heißt, das läuft jetzt auch. Und ich würde den Frame eigentlich auch umdrehen wollen, weil das, was im, also beim ZDF wurde, hieß es ja dann auch, es kann doch sein, dass das irgendwie, dass dieser Pakt im Parlament strauchelt und dann nicht durchkommt. Ja. In jedem Fall würde ich mal behaupten, dass das Parlament noch positiven Einfluss auf dieses Verfahren haben wird. Also sei es, dass da gute Dinge noch reingeschrieben werden, weil ehrlicherweise, so wie der jetzt ja ist, für unmenschliche Situationen an den Außengrenzen, so kann er ja eigentlich nicht stehen bleiben. Entsprechend, bin ich da, was irgendwie die Interference des Parlaments angeht, eigentlich sehr positiv gestimmt. Aber
ich halte das, was die EU hier regelt, für nahezu bedeutungslos dafür, dass die Anweisungen an die kommunalen politischen Kräfte in Polen und Ungarn halt sind, wie sie sind. Also wie viel Rücksicht da genommen wird auf irgendwelche.
Ja, nein, Im Zweifel wird dann halt weiter, da kommen wir später auch noch dazu, dann wird am Ende geklagt, wieder, ja. So, nach Jahren da. Das
zögert
dann.
Ja auch nochmal.
Genau. Und es wird dann in Kraft treten und dann wird einfach, wenn sich Polen und Ungarn nicht dran halten, wird dagegen geklagt und dann halt noch mehr Strafzahlungen, die dann wahrscheinlich nicht einkassiert werden, sondern halt eben weiterhin die großen Töpfe, ja, die jetzt gerade bereitgestellt stehen, einfach nicht
genau werden. Nein, so. Wir nähern uns unserem Polen-Thema, indem wir hier nochmal in die Niederlande kurz abwandern, denn mittlerweile ist dieses Migrationsthema so sehr Spielball, dass man gar nicht mehr genau durchschaut, wer sich hier versucht, über welche irren Wege auch immer Vorteile zu verschaffen.
Und wir gucken ganz aktuell in die Niederlande. Vor etwa einer Stunde erreichten uns von dort die ersten Meldungen, dass die Regierung Rutte am Streit um die Asylpolitik zerbrochen ist. Markus Preis im dafür zuständigen Studio in Brüssel. Was ist da genau los?
Ja, auch in unserem Nachbarland in den Niederlanden ist das Thema Asylpolitik und Migration eins, was sehr heiß diskutiert wird. Das Land hat den Eindruck, dass es zu viele Asylbewerber aufnimmt. Es werden für dieses Jahr 70.000 Anträge erwartet. Das ist der höchste Stand seit 2015. Und die Regierung hat sich eben bemüht, Wege zu finden, wie man die Zahl der Asylbewerber im Zweifel reduzieren kann. Darüber wurde schon seit vielen Tagen diskutiert. Es gab immer wieder Krisensitzungen. Und ein Vorschlag, der auf dem Tisch lag, war, das Recht auf Familiennachzug zu beschneiden. In dem Fall, wenn es einfach zu viele Asylbewerber gibt, wenn man die Aufnahmekapazitäten nicht mehr hat. Aber in der niederländischen Regierung, das ist immer recht kompliziert, weil es da meistens sehr viele Parteien gibt, gibt es auch die Partei ChristenUnie, eine Partei, die sagt, wir sind eine christliche Partei, uns ist Familie wichtig und deswegen wollen wir nicht, dass der Familiennachzug nicht mehr möglich ist. Das war offenbar der Auslöser, dass man jetzt gesagt hat, es geht nicht mehr weiter. Das Kabinett wird in wenigen Minuten sich nochmal treffen. Und dann wird heute Abend wahrscheinlich auch Regierungschef Rutte, der seit 2010 der Regierungschef ist, verkünden, wie es weitergeht, ob es Neuwahlen gibt, ob er einen Rücktritt einreicht.
Ja, es ist ja nicht so, dass er seit 2010 so durchgehend und ohne weiteres hin und her und so.
Ja, wird auch mal Zeit endlich. Ich glaube, er ist momentan, glaube ich, sogar der, nachdem jetzt Merkel weg war, der Ministerpräsident, also der Regierungschef, der da am längsten surft.
Gut möglich. Und ich würde fast sagen, ja, da ist die Regierung zerbrochen, aber das ist schon fast so ein normaler Operationsmodus dort, das irgendwie so zu machen.
Fünfer-Koalition, naja. Kann das mal passieren. Aber ja, man ist es ja schon fast gar nicht mehr gewohnt, dass da irgendwie eine christliche Partei tatsächlich so soziale Aspekte durchdrückt.
Das stimmt, dass man da so hart ist. Während also das alles so gar nicht funktioniert so richtig, machen Österreich-Ungarn in dem Falle und noch einige einfach wieder ihre eigene Migrationspolitik.
Die Staats- und Regierungschefs von Serbien, Österreich und Ungarn fordern eine bessere Verteidigung der EU-Außengrenzen. Bei ihrem dritten Migrationsgipfel kritisierten sie das bisherige System zur Verhinderung irregulärer Einwanderung. Es funktioniere nicht, sagte Österreichs Bundeskanzler Nehammer. Die drei Länder müssten sich selber helfen und würden die, so Nehammer wörtlich, Asylbremse deutlich anziehen.
Die Asylbremse wird jetzt angezogen und na gut, wenn es einem irgendwie weiterhilft, nähern wir uns mal der Lex Tusk. Was gibt's darüber zu sagen, bevor wir die Proteste dagegen sehen? Was hatte die polnische Regierung davor?
Also in erster Linie hat sie Angst. Vielleicht kann man das auch anknüpfen an die Berichterstattung, die wir jetzt zuvor gesehen haben zum Thema Migration. Ich denke, man sollte auch nicht unterschätzen, wie sehr das Agieren der polnischen Regierung in diesem Fall damit zu erklären ist, dass, wie gesagt, im Oktober jetzt Wahlen sind dort. Mhm. Und man versucht, dieses Thema aktiv zu instrumentalisieren. Ich habe da nachher auch noch einen Clip, weil es tatsächlich so ist, dass die Regierung wohl auch anstrebt. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum das Wahldatum noch nicht final bekannt ist, dass man eine Volksabstimmung mit der Wahl kombinieren will. Und da soll dann irgendwie das Volk zu befragt werden zu dieser EU-Gesetzgebung, wo hier in Deutschland halt Aufschreie sind, dass das ja komplett unmenschlich ist, der EU-Kompromiss. Heißt das dann in Polen, das ist ja alles viel zu liberal. So.
Ja.
Und das wird dann quasi wieder das Migrationsthema instrumentalisiert, um dann auch bei dem zweiten Stimmzettel quasi zu sagen, ja, dann wäre doch auch für eine Partei die für sowas eher ist.
Mhm. Aber die Lex Tusk, hatte die damit jetzt was zu tun?
Nicht spezifisch, aber man sieht so, dass irgendwie nach allen Mitteln gesucht wird, dass man doch noch die Wahl gewinnt. Wir können später gerne mal so über die Zustände, die gerade so in Polen herrschen, sprechen. Und dann kann man sich eher einen Reim drauf geben, warum man eigentlich vielleicht gerade die Regierung abwählen will, besonders auch diese. Mhm. Und ja, entsprechend hat man Angst vor Donald Tusk und greift da fast schon zu Methoden, die man eher so vielleicht aus Russland kennt.
Mhm. Also was steht im Lex Tusk? Verbittet sich Opposition.
Nee, also es soll ein Untersuchungsausschuss geben, der der untersuchen soll in einer Regierungsphase, die zufälligerweise genau die Regierungsphase ist, in der Donald Tusk Ministerpräsident war, was für russische Einflüsse es gegebenenfalls gab.
Naja. So.
Und wenn da irgendwie herauskommen würde, dass, keine Ahnung, in der Regierungszeit von Tusk es da ja Einfluss gegeben hätte, dass man denjenigen Regierungschef dann von Wahlen suspendieren kann.
Mhm. So. Also wir kennen das ein bisschen aus Brasilien. Da endete ja auch gerade eine Amtszeit von Bolsonaro und dann gab es verschiedene juristische Bestrebungen, sich dieses nochmal anzuschauen und dann hat man jetzt kürzlich geurteilt, vergangene Woche, wenn jemand regiert wie Bolsonaro, nämlich die Legitimität des demokratischen Prinzips abspricht und so weiter, dann darf er einfach nicht nochmal antreten. Und so ist jetzt auch Bolsonaro für die nächsten 10 Jahre oder so ausgeschlossen vom Wahlprozess. Also er kann wählen gehen als Wähler, aber er kann sich nicht wählen lassen.
Ist das in den USA mit Trump nicht auch noch offen?
Ich kenne jetzt kein Verfahren, Rechtsverfahren, das sich damit auseinandersetzt, außer natürlich diese Kongressaufarbeitung zum Umsturz am 6. Januar 21, der aber, ich weiß nicht, gibt's jetzt schon die Anklage aus dem Justizministerium? Nee, ich glaube, es ist weiterhin einfach nur eine Indizien- und Beweissammlung. Also mal sehen, aber Trump hat ja natürlich wegen seinem Geheimdokumente, ich kann sie auch zu Hause lagern und so, genug Probleme. Wobei das dann keine neuen Gesetze sind, die jetzt geschrieben werden, um diese Amtszeit nachträglich aufzuarbeiten, sondern diese Gesetze hat man ja nur wirklich seit 100 Jahren, dieses Ganze auch bis hin zum Spionagegesetz und so weiter und so fort. Gut, also womit fangen wir an? Wollen wir uns die Proteste zum Lex Tusk anschauen? Da kriegt man so ein Gefühl dafür, wie viel in Bewegung ist in Polen. Oder einen von deinen Clips?
Du könntest, weil sich das dann vielleicht ganz gut überschneidet, jetzt muss ich aber überlegen, wie die Titel sind. Es gibt einen, also im Titel ist auch Migration auf jeden Fall. Oder 2015.
Ah, hier. Und dann muss wieder 2015 herhalten.
Und dann müssen wieder die vielen Flüchtlinge aus dem Jahr 2015 herhalten. Es war ein fataler Fehler damals, der das Gesicht von Angela Merkel und ihrem treuen Handlanger und Verbündeten Donald Tusk trägt. Im polnischen Interesse muss man seinen Verbündeten auch mal Nein sagen können. Und nicht nur
Nein, a nie tylko danke albo spasiba.
Der Ton wird schärfer gegen Deutschland, gegen Migranten und vor allem gegen Donald Tusk, dem politischen Gegner. Der hat gerade Aufwind. Hunderttausende protestierten Anfang Juni gegen die aktuelle PiS-Regierung. Er hebt die Stimme für die Demokratie, damit sie nicht stirbt. So ruft er in die begeisterte Menge.
Also, wie soll man sagen, im Verhältnis zu, wie man schon über Merkel sprach und so, ist das ja hier zahm, dass man da nochmal dran erinnert. Und wir kennen das ja aus Griechenland und so, ne, dass dann Merkels Regierung und so wirklich in Grund und Boden, kennen wir ja auch ein bisschen in Deutschland, die AfD macht das ja auch. Und Donald Tusk ist ja keine unbedarfte Person oder wie soll man sagen, geschichtslose Person, sondern dadurch, dass er EU-Ratspräsident war und damit sozusagen der Tagesordnungsgeber für die europäischen Staats- und Regierungschefs, liegt es ja irgendwie auf der Hand, dass man sich das dann nimmt, gerade die Jahre, in denen er da regiert hat, 2015 und so, um daraus die Kritik zu machen. Also ich würde das in dem Rahmen, wie wir es jetzt hier gesehen haben, fast noch unter legitimem Wahlkampf subsumieren, wobei ich mich frage, wir hören ja immer Berichte, dass ja die Peace-Regierung entsprechend ist, wie sie ist, und wir im ländlichen Raum diese No-Go-Areas für alle möglichen Sachen haben, also wo sehr konservativ gelebt und gedacht wird. Aber nach dem, was ich weiß, wenn man die Polen so fragt, hängen dann doch irgendwie 80% an der Europäischen Union und könnten sich niemals vorstellen, da auszutreten. Und ob es dann so klug ist, die ganze Zeit zu betonen, dass wir jetzt hier also mit Donald Tusk so einen echten Europäer bekommen an der polnischen Spitze, der auch noch europaweit bekannt, also persönlich den Leuten bekannt ist und so. Weiß ich nicht, ob man so einen konstruktiven Wahlkampf für sich selber macht oder vielleicht sogar nochmal die Stärken des Gegners betont, aber das ist nur so von außen gefühlt.
Ja, also es gibt natürlich eine große, da auch Zwiegespaltenheit. Zum einen mag man die EU natürlich auch, weil sie dafür gesorgt hat, da kannst du auch gerne kurz, es gibt einen Clip, der Tunnel heißt, oder was mit Świnoujście-Tunnel?
Tunnel Świnoujście, yes.
Mit einem Festakt im polnischen Swinemünde ist der Swine-Tunnel eingeweiht worden. Er verbindet für Autofahrer die Ostseeinseln Usedom und auf polnischer Seite Wolin. Bisher musste für die Verbindung die Fähre genutzt werden. Regelmäßig bildeten sich lange Staus. Die Baukosten von mehr als 200 Millionen Euro wurden zum größten Teil durch die EU getragen. Die Durchfahrt durch den neuen Tunnel ist kostenlos.
Ja. Das machen wir ja auch nur in Deutschland eigentlich, dass wir mal verschweigen, was so alles EU-finanziert ist. Das läuft ja in anderen Ländern ein bisschen anders. Mhm. Und in der Hinsicht ist so ein Verweis hier, die EU hat euch hier angebunden. Und Donald Tusk ist übrigens ein Mann der EU. Keine Ahnung, kann sich schon auszahlen, glaube ich.
Also die Leute sind sich, glaube ich, sehr bewusst, dass Polen nicht diesen wirtschaftlichen Kometenaufstieg hingelegt hätte, wäre es nicht Teil der EU. Und da gibt es die, wie sagt man denn, dass man die EU natürlich gut findet und da dann nicht wieder austreten wollen würde, aber gleichzeitig gab's nach den 90ern halt auch ganz viele VerliererInnen durch die Reform, die ja hart, also da wurde einmal so richtig Schocktherapie gemacht, wobei glücklicherweise einige, also große Staatsbetriebe nicht direkt komplett privatisiert worden sind, so dass es zum Glück nicht zu so einer starken Oligarchenbildung kommen konnte. Nichtsdestotrotz, so nicht wirklich, also Sozialhilfe hatte gefühlt ja jetzt auch erst so richtig angefangen mit der Peace, die da auch offensiv mit rangegangen ist. Da muss man jetzt auch glücklicherweise sagen, dass während des Wahlkampfs jetzt da die Bürgerplattform, also die Partei von Tusk, die ja konservativ ist, die ist ja vom Äquivalent her die CDU, so. Die hat daraus gelernt und hat jetzt, nachdem irgendwie Kaczynski gesagt hat, dass er das Kindergeld nochmal erhöhen würde jetzt für die Wahl, hat Tusk direkt gesagt, ja, mache ich auch direkt, so.
Ja, von 500 auf 800 Euro oder so.
Ja, ja,
also das sind
Spotty. So, das sind
die Wettbewerbe, die man... Haben die keinen Euro in Polen doch?
Nein.
Ach so.
Den Spotte.
Ja. Na gut, okay, dann sind es keine 500, 800 Euro. Hätte mich auch gewundert, weil die Polen ja im Schnitt nur auf ein Drittel des deutschen BIP pro Kopf kommen, was Gehaltsauszahlungen angeht.
Ja.
Also man hängt ein bisschen nach. Und wusste ich gar nicht, dass Polen gar keinen Euro hat.
Das ist krass. Ja, nee, das ist Budapest, also nur die Slowakei hat ja von den Visegrad-Staaten den Euro. Und die Visegrad Länder sind auch quasi so mit die wenigen, außer die nordischen natürlich auch, die den Euro nicht haben. Genau, und Polen ist da auch sehr, sehr stolz drauf und möchte das auch so behalten. Es gab von Tusk damals vor der Finanzkrise irgendwie Pläne, das voranzuschieben, dem Euro beizutreten. Das waren aber kurz vor der Finanzkrise so und danach war das dann irgendwie weg vom Tisch erstmal und wahrscheinlich ist es gab auch eine Adam Tooze-Folge allein zu Polen. So, da hat er auch nochmal gesagt, und das habe ich mir auch schon gedacht, dass jetzt irgendwie dem Euro beizutreten als Land, was irgendwie noch so viel Wachstumspotenzial hat bei der Wirtschaft, aufstrebend ist, ja, quasi gerade nicht das Schlauste wäre, sich dann direkt so einer Währung zu unterwerfen, wo auch Frankreich und Deutschland mit
das stimmt natürlich agieren. Und sagt einiges über das Eurosystem aus. Hm. Nun gut. Also, es gibt Wahlkampf. Tusk ist insbesondere ins Fadenkreuz geraten. Man versucht, ihn über seinen eigentlich populären Europabezug da irgendwie ans Bein zu pinkeln. Gucken wir uns doch mal in den Tagesthemen. Ich habe es ja im Intro auch schon ein bisschen, aber ich glaube, in Länge ist es nicht verkehrt, um mal die Stimmung in Polen aufzugreifen. In dem Fall aber am 4. Juni, also es ist wirklich ein Monat her, dass das hier mal Thema war.
Und wir beginnen mit einem Blick nach Polen, wo sich heute viele an die
Da sieht man auch, wenn es dann Thema ist, ist es gleich die Sendungseröffnung.
Die Vergangenheit ihres Landes erinnerten. Weit mehr als 100.000 Menschen gingen in Warschau auf die Straße, um gegen die national-konservative Regierung zu protestieren. Die Organisatoren sprachen von der größten Demonstration seit dem Ende des Kommunismus 1989. Und tatsächlich hatten sie die Kundgebung ganz bewusst auf diesen Tag gelegt. Am 4. Juni 89 fanden in Polen die ersten teilweise freien Wahlen statt. Aber im Moment sehen die Kritiker wegen der Politik der Regierungspartei PiS genau diese freien Wahlen in Gefahr. Christine Joachim aus Warschau.
So, ihr Bericht beginnt. Wir können also festhalten, und wir wissen ja, Polen und Ungarn sind natürlich die Länder, die es dann gerade über Solidarność und so weiter mit zum Einsturz gebracht haben, dieses ganze kalte Kriegskonfrontationssystem, das uns hier in Europa so im Griff hatte. Und jetzt knüpft man, was die Dimensionen angeht, wenn überhaupt, dann dort an dieser Geschichtsschreibung. Ja. Und wiederholt vielleicht sogar die alten Sprüche, was Thema freie Wahlen und so weiter angeht. Nicht schlecht, muss ich sagen. Polen, 30 Jahre habt ihr durchgehalten und jetzt ist schon wieder Weltuntergang.
Marsch, Marsch, Dąbrowski, Zielikowski, Dąbrowski.
Sie singen die Nationalhymne ihres Landes. Noch ist Polen nicht verloren. Und genau das empfinden die Menschen heute, die zu Hunderttausenden nach Warschau gekommen sind, aus dem ganzen Land. Sie protestieren gegen die jetzige Regierung der nationalkonservativen PiS. Die heutige Demo ist Ausdruck der Unzufriedenheit, ein Ausdruck des Widerstands gegen den Mangel an Demokratie in diesem Land. Und das polnische Volk hat sich immer gegen solche Zustände erhoben, deshalb sind wir auch jetzt hier. Ein Krebsgeschwür frisst unser Land auf, unsere Regierung zwingt unser Land in die Arme des Totalitarismus. Wir machen es gerade Russland nach.
Das finde ich gar nicht so verkehrt, das mal so zu sagen, denn wir in Deutschland sind ja immer so dran gewohnt, dass wir so an Personen festmachen. Merz, Scholz, Lindner und so weiter. Also bei den Linken, da macht man schon mehr so die Kritik an den Ideen selbst. Da sucht man sich dann keine Person mehr raus, wahrscheinlich weil es auch keine mehr gibt. Man kann es ja nicht mehr alles auf Magenknick münzen und so. Und sie hat hier diese Angst vor Autoritarismus. Egal von wem, wir wissen natürlich, wen sie meint. Aber sie hat trotzdem das Problem vor die Person nochmal gestellt in der Thematisierung. Vielleicht sollte man uns das in Deutschland auch wieder angewöhnen. Gerade wenn wir jetzt auf so einen Wahlkampf schauen, wie er auch innerhalb der CDU abläuft, also Merz als großer konservativer Chefe, der sich dann irgendwie verbündet mit Söder, weil er weiß, wir kämpfen um die Kanzlerschaft, aber wir haben sozusagen getrennte Gebiete, also die CSU tritt nicht an, wo die CDU ist, und die CDU, also die können quasi beide Augen auf Augenhöhe Parteichef sein, ja. Während Merz ja jetzt die Tage auch bei Daniel Günther war. Also Merz ruft die Grünen als Hauptgegner aus und fährt dann zu Daniel Günther, wo die CDU mit den Grünen regiert und die AfD quasi gar keine Rolle spielt in dem Land. Und da sollte man vielleicht mal ein bisschen wie auch von Merz abrücken und mehr so diese Idee, die Merz da verkörpert. Und da würde ich jetzt fast sagen, das ist so Idiotenkonservatismus oder sowas.
Ja.
Dass man da nochmal entsprechende Begriffe findet. Klar, die in Polen wenden sich jetzt gegen den Autoritarismus und zwar nach russischem Vorbild. So scharf müssen wir es ja nicht formulieren, aber dass man die Idiotie und die Historien oder die gar nicht die Zeitläufte registrierenden Konservatismus von Merz nochmal irgendwie auf so einen Begriff bringt, dass man quasi über Bande das kritisiert und dann sagt, da kommt der Merz auch nie raus. Solange er da ist, ist das diese Strömung, die niemand braucht. Ja. Und die auch vom Wähler nicht gutiert wird, sieht man ja an den AfD-Ergebnissen.
Hm. Ja, ja, ich hatte ja immer das Gefühl, dass der Frame ja auch immer war so, hey, das ist irgendwie der 90er-Jahre-Konservative, der jetzt irgendwie nochmal gekränkt versucht, Karriere zu machen.
Ja.
So. Aber ja, in Polen musst du es halt auch wirklich gerade machen, weil es nicht nur an dieser einen Person offensichtlich hängt. Klar, du hattest ja auch am Anfang gefragt oder auf Morawiecki verwiesen und gemeint, okay, das ist die Person, gegen die Tusk antritt.
Ja.
Das stimmt formell, wobei die Auseinandersetzung natürlich auch viel mehr an den Polen Kaczynskis stattfindet, so die Abarbeitung.
Genau.
Morawiecki
kann man wahrscheinlich austauschen. Da würde Kaczynski einfach jemand anderen hinstellen. Bei Merz wird es schwierig. Da kann man allenfalls noch Lindemann, da sieht man aber, der hat keine Zugkraft. Also wenn Merz nicht CDU-Chef wäre, wäre das auch eine andere Partei. Also es hängt da wirklich sehr an Merz. Er versucht so ein bisschen über diese Schiene zu fahren, was natürlich nicht sehr erfolgsträchtig ist, was ich ja gut finde.
Aber vielleicht passt das, oder nee, der Clip ist ja noch gar nicht zu Ende.
Genau, wir gucken mal den hier zu Ende, diese Berichterstattung.
Aufgerufen zu dem Marsch hatte Donald Tusk, Parteichef der oppositionellen PO. An seiner Seite heute auch Lech Wałęsa, eine Legende im Kampf gegen den Kommunismus und für Demokratie. Dass heute, genau 34 Jahre nach den ersten halbwegs freien Wahlen in Polen, viele die Demokratie gefährdet sehen, hat die Menschen dem Aufruf Tusks folgen lassen. Die Demokratie stirbt in der Stille. Aber ab heute werden wir nicht mehr still sein. Ihr habt eure Stimme erhoben im Namen von 38 Millionen Polen für die Demokratie, damit sie nicht stirbt und gegen die täglichen Angriffe von Kaczynski und der Regierung auf ihre Fundamente. Viele Menschen auf dem Marsch haben sich erst kurzfristig entschieden mitzulaufen, nachdem die PiS vor einer Woche ein heftig umstrittenes Gesetz beschlossen hatte, die sogenannte Lex Tusk. Eine Kommission soll den russischen Einfluss auf die polnische Politik in den vergangenen 16 Jahren untersuchen. Beschuldigte könnten bis zu 10 Jahre von Mandaten ausgeschlossen werden. De facto soll es vor allem Donald Tusk kurz vor der Wahl im Herbst kalt stellen. Der Verfassungsrechtler Marcin Maciak und viele andere Experten haben das Gesetz in Stellungnahmen für den Senat bereits scharf kritisiert.
Wir sehen jetzt hier einen Verfassungsrechtler, der sieht wirklich so amüsant aus. Der sieht aus wie so ein Ganove mit Hut und Sonnenbrille und so einen sommerlichen, keine Ahnung, Anzug. Also es ist wirklich illustre auch.
Es kann doch nicht sein, dass mitten in Europa, in einem Land, das zur EU gehört, ein Supergericht eingerichtet wird. Denn das ist diese Kommission, das Strafen verhängen kann, die normalerweise ein Gericht verhängt, das gleichzeitig Staatsanwaltschaft ist und in dem Politiker sitzen, und zwar die Politiker einer Fraktion. Polens Präsident Duda hatte das Gesetz trotzdem schnell unterzeichnet, ruderte nach heftiger Kritik, auch aus dem Ausland, aber zurück und will es nun entschärfen. Im Herbst sind in Polen Parlamentswahlen. In Umfragen liegt die Regierungspartei PiS bisher vorn. Die Lex Tusk aber könnte der PiS auf die Füße fallen, denn sie mobilisiert wie kaum etwas anderes die Wähler der Opposition.
Ja, also die Lex Tusk scheint so Judo-Move. Man hat da was und dann richtet sich's mit aller Kraft genau gegen einen. Das ist jetzt der Stein des Anstoßes ist. Nicht uninteressant, sich da so zu verschätzen.
Ja, das war auch, das muss man vielleicht auch nochmal für diejenigen sagen, die nur zuhören. Es wurden dann Bilder eingespielt vom Parlament, wie dieses Gesetz eingebracht worden ist. Da hat man gesehen, wie Tusk da bei auf dem, wie sagt man denn, bei den Gästen.
Auf der Empore.
Genau. Da dann abgehangen hat und sich das auch angeschaut hat. Und die Bilder, die dann auch rumgegangen sind, sind irgendwie so der lächelnde Tusk, der sich auch gedacht hat, ja. Das könnt ihr mal machen, so.
Ja.
So, dass man schon fast denken könnte, dass er vorausgeahnt hat, dass irgendwie diese Reaktion darauf folgen könnte. Er hatte auch, bevor das Gesetz eingebracht worden ist, diese Demo tatsächlich schon, wie sagt man denn, angesetzt, mit dem Titel für das, für die anständigen Bürger Polens. Und, also, das ist schon echt gut gelaufen. Damit Lech Wałęsa, der mit am Start ist, ist natürlich die Danziger Gang dort.
Ja.
Bei die Danziger Werft, wo das auch mit der Solidarność angefangen hat. Und Tusk kommt ja auch von dort, hat ja sogar kaschubische Großeltern. Von daher, ja, ist man da sich, denke ich, eng verbunden. Und, ja,
also das scheint schon so ein bisschen komisch zu sein. Und es ist auch nicht nur, dass Tusk so innenpolitisch sehen oder ahnen konnte, ah ja gut, jetzt habt ihr hier sozusagen einen Vorwand für Mobilisierung auf meiner Seite gegeben, sondern die polnische Regierung hat sich da auch international so ein bisschen in die Nesseln gesetzt. Wir hören das hier mal von der Korrespondentin nach diesem Bericht.
Duda kündigte ja schon an, dass er Änderungen vornehmen will. Warum seine Kehrtwende und entschärft er damit das Gesetz?
Ja, die Kehrtwende kommt, denke ich, schon vor allem durch die heftige Kritik aus dem Ausland und nicht von irgendjemandem aus dem Ausland, sondern vor allem vom engsten Verbündeten Polens, nämlich aus den USA. Da hat man schon scharf kritisiert, dass dieses Gesetz jetzt kommen soll. Auch die EU hat sich schon scharf kritisch geäußert. Man hat gesagt, man wird gegen dieses Gesetz vorgehen.
Ja, wir kennen vielleicht noch die Zeit, du vielleicht nicht. Du bist ja sehr jung, Niklas, aber vor, ich sag mal, nicht allzu langer Zeit hat ein amerikanischer Verteidigungsminister Polen zum New Europe erklärt, Donald Rumsfeld damals, als nämlich die Polen sagten, ja klar, machen wir euch bei euch mit, bei eurem Irak-Schlachtzug und so, und die Deutschen gar nicht mitgemacht haben und die Franzosen dann noch ihre French Fries als Namen abgesprochen wurde und so, wegen Unsolidarität. Und jetzt hat man das anscheinend auch so ein bisschen mal wieder verspielt. Umso mehr man in diese autokratische Ecke geht, umso weniger ist man das New Europe aus amerikanischer Sicht. Ja. Kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wer da gerade regiert, ne? Dass es bei Biden dann anders gesehen wird, als wenn jetzt Donald Trump da und so.
Ja, aber ich bin ganz ehrlich, wäre der Ukraine-Krieg nicht gewesen, dann wäre die USA jetzt auf gar keinen Fall der engste Verbündete Polens. Jetzt gerade. Ja. Es gab kurz vor Kriegsausbruch gab es auch ein Gesetz, der Peace, mit der sie die Medien mehr unter die Kontrolle bringen wollten. Das haben sie schon mit den Zeitungen gut gemacht.
Ja, weil es so viele amerikanische Eigner gab, genau, die man rausdrängt.
Genau, bei nicht TVP, das ist der staatliche Sender, sondern bei TVN, ja, glaube ich.
Und, irgendwie ein Discovery Channel gehört oder so.
Richtig, und da gab es auch richtig so.
Ja.
Und die Peace, besonders Kaczynski, hat das trotzdem versucht durchzuziehen. Also wenn überhaupt, so, wenn man immer noch davon ausgeht, dass es irgendwie Kaczynskis Peace am Ende des Tages immer noch ist, was wahrscheinlich mehr den Grund hat, nicht, dass er jetzt irgendwie so der Stärkste wäre, sondern ich glaube, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass alle anderen irgendwie so führungslos sind. Also dass es keinen gibt, der so Initiative nehmen würde, um zu sagen, okay, jetzt muss jetzt mal irgendwie vorbei sein, und der ist nur so patriotischer Pole, und andere Verbündete gibt's ja eigentlich gefühlt nicht wirklich.
Ja, und man macht sich nicht besonders viele Freunde, außer halt über Migrationspolitik mit den Ungarn und so. Naja, nicht nur Amerika, auch Brüssel, die Korrespondentin, wir kennen ja die ganze Diskussion um die Rechtsstaatlichkeit und die Verknüpfung der Gelder, insbesondere des Corona-Hilfsfonds, also die EU nimmt erstmals selbst Schulden auf, verteilt die an die Länder, Italien bezahlt damit zum Beispiel 200 Milliarden Kurzarbeitergeld und so weiter durch die ganzen Betriebsschließungen. Die Polen haben ja das Geld nicht bekommen, und auch da führt dann so eine Lex Tusk nicht unbedingt in die Richtung, dass man demnächst das Geld dann mal bekommt.
Und klar ist, dass Polen ja doch sehr immer noch auf Gelder aus der EU wartet, aus dem Corona-Wiederaufbaufonds, und die wird es mit diesem Gesetz noch weniger bekommen.
Jetzt kriegen sie schon, die Wahrscheinlichkeit ist gering und jetzt noch geringer, dass sie da das Geld bekommen. Nun gut, wie steht's denn jetzt in Polen, mal so Horse-Race-mäßig?
Ist denn das Rennen um die Parlamentswahlen so eng, dass die Regierung zu solchen Mitteln greifen muss?
Na, die Peace liegt eigentlich konstant um die 30%. Die größte Oppositionspartei, die von Donald Tusk, liegt bei 27%. Also es ist durchaus keine klare Entscheidung jetzt bisher. Und die Peace scheint es auf jeden Fall nötig zu sehen, zu solchen Mitteln zu greifen.
Ja. 27-30%. Das sind natürlich Mobilisierungsfragen, die da noch entscheidend sind. Mal sehen, Kopf an Kopf.
Es ist halt gerade auch echt schwierig, weil, also es gibt die Bürgerplattform, so, und man kann entweder als Partei antreten, dann gilt die normale 5%-Hürde, oder als Wahlbündnis. Da schließe ich dann mit unterschiedlichen Parteien zusammen, und dann müssten diese Parteien zusammen mindestens 8% erreichen. Beispielsweise ist in dem Wahlbündnis der Bürgerplattform Ist auch die grüne Partei Polens mit dabei.
Ja.
Es gab jetzt zuletzt noch eine andere, liberalere Konkurrenzpartei, kann man so sagen, von einem jungen Unternehmer. Da hatten wir, glaube ich, in der vorletzten Folge auch einen Clip mal zugeguckt. Und dann gibt's halt auch noch die Linken.
Mhm.
Und besonders die Linken sagen halt gerade, dass es halt irgendwie dieses wieder, also das war ja das Modell, was man in Ungarn gefahren hat, nämlich irgendwie alle gegen Orban, weil es auch anders nicht mehr ging.
Ja.
Ich denke aber, gerade würde es auch noch eine reelle Chance geben, so dass man sich nicht komplett zusammen, also das sieht man ja, dass sie auch hadern und dass man das da hinbekommen würde, wenn man einen ordentlichen Wahlkampf macht. Und dann muss man, denke ich, auch nicht alle, ich sag mal, alle in einem Block. Wolfgang hatte das ja auch in der Buchbesprechung im Neue Zwanziger Salon hier mit dem für einen linken Populismus mit eingebracht, dass es sonst noch mehr Abwehrhaltung irgendwie auslöst gegen Leute, die halt irgendwie dieses irgendwie ich gegen die Eliten bin. Und da muss man
so ein bisschen suspekt.
Genau, da muss man sich zum Beispiel auch fragen, ob Tusk, um die anzusprechen, tatsächlich so der passende ist, weil er natürlich für Establishment so in dem Sinne natürlich sehr stark
geht. Aber das ist ja immer so ein bisschen, Olaf Scholz hatte dieses Problem, nicht Olaf Scholz, sondern Martin Schulz hatte das Problem ja auch. Mhm. Komme ich jetzt als der Bürgermeister von Würselen oder als der EU-Parlamentspräsident in den deutschen Wahlkampf? Und er konnte sich einfach gar nicht entscheiden, weil er sozusagen beides ansprechen wollte. Und das ist ja bei Tusk auch. Also ist er jetzt, kommt er jetzt aus derselben Region wie die Gründungsväter der Solidarność und reiht sich in diese polnische Geschichte ein, oder kommt er über dieses EU-Ticket? Und umso unklarer das ist und umso mehr man eigentlich so ein Peace-Wähler ist die letzten Jahre, man will ja jetzt sich auch nicht eingestehen, dass man vielleicht falsch gewählt hat oder so die letzten Male, umso mehr sieht man darin dann so Bedrohungen. Also das ist schon eine sehr komplizierte Wahlkampfgestaltung so insgesamt.
Mhm. Ja, nee, und im all dem ist dann halt auch noch, wie gesagt, wahltaktisch die Frage, dass es tatsächlich hilfreicher wäre, nicht wenn es irgendwie zwei große, starke Parteien gibt, die dann irgendwie jeweils 30% haben oder sogar an die 40 und dann irgendwie noch so ein paar kleinere, sondern damit sich die Sitze besser aufteilen, ist es meistens hilfreicher, wenn die Parteien gleich, also wenn es mehrere Parteien gibt, die alle relativ gleich auf sind.
Genau, wenn man nicht friss oder stirb, die Katze im Sack und so, sondern sich deswegen dann wirklich entscheiden kann.
Genau, deswegen ist es umso wichtiger, dass die anderen Parteien da auch gut fahren. Bei den linken Bündnis bekomme ich das mit, dass es ganz gut läuft. Genau, und da ist es dann vielleicht dann doch auch wieder ganz hilfreich, wenn man da Tusk hat, weil dann können sich die anderen progressiven Oppositionsparteien auch immer noch trotzdem an den zum Beispiel alten, eingesessenen Tusk abarbeiten und dann...
Ja.
Genau.
Gut, damit haben wir die alles, was die Tagesthemen und das Heute-Journal uns geboten haben, geschaut. Wir können also in deine Clips gehen. Du musst mir sagen, welche.
Ja, wir können mal, wenn wir jetzt gerade auch beim Thema Justiz und Rechtsstreit waren und wie man da gar nicht durchblicken kann, kannst du den Clip, der Rechtsstreit heißt, blicken Sie noch durch?
Mhm, gut.
Blicken Sie eigentlich noch durch bei den vielen verschiedenen Reformen?
Ich habe ein großes Plakat vor mir, wo die einzelnen Reformen und ihre Folgen und so weiter aufgeführt sind, damit ich nicht durcheinander komme.
Europa heute im Deutschlandfunk.
Ja.
Ein bisschen altbacken, aber bei mir auch sehr beliebt.
Oh ja.
Wer redet da?
Klaus Bachmann. Das ist ein Professor für Sozialwissenschaften an der ersten Privatuni Polens in Warschau. Kommt ursprünglich aus Deutschland, deswegen so deutschsprachige Quelle, um da durchzublicken, sehr hilfreich. Und da merkt man schon irgendwie, dass es halt nur noch ein ziemlicher Clusterfuck ist. Dann wird auch bei dem Clip Justizchaos da noch mehr so drauf eingegangen, wie sich das ergibt.
Und so kommt eigentlich aus jedem Reformschritt oder aus jedem Versuch der Regierung, die Kontrolle über die Justiz zu übernehmen, durch den Widerstand, der dadurch entsteht, kommt dann sozusagen der nächste Schritt oder das nächste Gesetz wird dann novelliert. Und so geht das jetzt schon eigentlich ja wirklich seit fast 8 Jahren, kann man sagen.
Das ist auch gut, wenn man so gar nicht mehr sich an inhaltlich der einzelnen Kritik, sondern, oh nee, nicht schon wieder so ein blödes Gesetz und so. Also wenn man es schon sozusagen nur noch als, wie nennt man das, Methodenkritik, gibt es so ein schönes Wort für.
Ja, da fällt mir tatsächlich hier in einem Buch, was ich von Klaus Bachmann gelesen habe, über die ganzen, über, wie sagt man denn, den polnischen Staat quasi und was für Phasen er jetzt durchgemacht hat, gab es auch so ein prägnantes Beispiel, dass es halt dadurch, dass das jetzt so top-down einfach gegeben wird und die Justiz irgendwie effektiv arbeitend ausgeschaltet worden ist, das halt dann auch nicht mehr wirklich funktioniert und es halt auch wirklich so in Clown-Show-ähnlichen Szenarien endet und auch in schlimmen, besonders wenn dann halt irgendwie politisch da eingegriffen wird. Und es gab beispielsweise einen, also bei der Gesetzgebung läuft es ja dann ganz oft, dass irgendwie das Ministerium einfach sagt, das ist jetzt hier der Gesetzesentwurf. Und dann ist die Ansage, winkt den einfach durch. So. Mhm. Nicht wie in Deutschland, wo kein Gesetz irgendwie aus dem Bundestag rauskommt, wie es reingekommen ist, sondern im positiven Sinne ja auch, weil ja in diesem Prozess dann auch mal irgendwie auffällt, dass hier, keine Ahnung, mal ein falsches Datum gesetzt worden ist oder da das mit dem anderen Gesetz irgendwie interferiert. Und dass es dann wirklich so Szenarien gab, dass plötzlich Straftäter, die irgendwie Vergewaltiger waren, dann plötzlich doch wieder straffrei waren. So. Hm. Und
Das ist halt immer diese Krux mit diesen Demokratien. Sie können ein Riesentheater im Parlament machen zum Thema, das ist der Wortlaut unseres Gesetzes. Dann gibt es diese großen Streits, sehen wir auch beim Heizungsgesetz und so weiter. Nur wenn das Gesetz dann einmal geschrieben ist, deswegen ja auch die Intervention des Verfassungsgerichts, denn die Rechte des Parlaments sind mit Verabschiedung des Gesetzes verwirkt. Also danach kann man dieses Gesetz nicht mehr eingreifen, was eben auch bedeutet, man kann da nicht nachsteuern. Man hat keine autokratischen Kräfte, um dann irgendwie mit der Polizei nach Hause zu fahren und zu sagen, das Gesetz ist so und so auszulegen, sondern dieses Gesetz steht dann einfach da und dann kommt halt so ein Heizungsbauer und empfiehlt er irgendwie eine Heizung und dann kommt der Energieberater und während das Gesetz verhandelt wird, heißt es plötzlich, ah ja, die wollten, also Ölheizungen sind schon verboten ab einem Tag und Gasheizungen sollen verboten werden. Also piekt nochmal der Verkauf von diesem Zeug. Das ist genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich will. So, ja. Und das ist halt in so Demokratien, wo du nicht einfach so einen Putin-Befehl an, heute gibt's die nicht mehr zu kaufen und so machen kannst, hast du diesen Gesetzumsetzungs, also nur den Gesetzgebungs, aber den Gesetzumsetzungsprozess immer viel weniger unter Kontrolle, als man eigentlich denkt. Und da sieht man ja auch, wo die Peace, vielleicht ist das auch alles so ein, die Peace wird gewählt, regiert und ist dann plötzlich so enttäuscht, weil sie feststellen, ah ja, wir können ja eigentlich nur im Parlament eine Show machen, der ganze Kram unterliegt uns ja gar nicht. Also kommen dann diese Anstrengungen. Na, dann machen wir mal eine Lex Tusk und dann machen wir mal eine Justizreform und den ganzen Kram. Nur um sich da so langsam autokratisch vorzuschleichen. Nur diese Enttäuschung, am Ende können wir gar nicht 38 Millionen Menschen unter der Bettdecke durchregieren, die wird halt immer bleiben, so.
Ja. Ja.
Plus in der Anstrengung, das zu ändern, arbeiten sie noch gegen die ganze Welt. Gegen die EU-Kommission, gegen die amerikanische Regierung, dann natürlich gegen die eigene Bevölkerung, die sich da auch Gedanken macht und Handlungen entwickelt und so weiter und so fort. Also in der Hinsicht ist dieses ganze Projekt, was wir da mit der Peace-Regierung sehen, kriegt man eigentlich eine Demokratie nochmal umgemodelt, also wir sagen immer so zurückgemodelt in so ein autokratisches System, ist natürlich bei Polen naheliegend, weil es war ja lange eins. Das ist eigentlich so ein soziales Experiment, dass man, wenn man sich's nüchtern anschaut, da findet man auch vielen heimlichen Humor, wenn es nur nicht auf der faktischen Ebene so dramatisch wäre für so viele. Zum Beispiel was diese ganzen, wir gehen jetzt in die Familien rein und verbieten Abtreibung und sowas, ja. Das ist ja alles hochgradig dramatisch.
Auf jeden Fall, ja. Wo wir gerade dabei sind, also neben, oder kann ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, jedenfalls ist der Punkt auch der, dass es ja so nicht funktioniert, so im Sinne von das System wird ja dann dysfunktional. Ja. Im Sinne von, dann werden Gesetze verabschiedet, weil die schlampig bearbeitet worden sind. So
passiert ja, du hast Fehler, unbedachte Nebenfolgen, du hast brauchbare Illegalitäten, du hast diesen ganzen Informalitäten-Kram, du hast neue Quellen für den Zynismus, die natürlich eine ganz neue Druckwelle erzeugen, was politische Strömung angeht und so.
Ja, ja. So, das war ja das Äquivalent in Russland, war ja, dass die Apparate dann so sehr nicht mehr funktioniert haben, dass Putin nicht, dass Putin wahrscheinlich nur noch einen Kreis von Ja-Sagern um sich hat und dann keiner ihm sich traut, ihm zu sagen, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee ist, da die Ukraine anzugreifen. So.
Und ja, manchmal hat man den Eindruck, das Einzige, was Putin noch hinbekommt, ist, eine Straße für sich sperren zu lassen, wenn er da irgendwie rumfahren will. Alles andere entgleitet ihm da so.
Komplett dysfunktional. Und ja, ich würde aber tatsächlich das, was du vorhin gesagt hast, mit das Polen, das ja irgendwie kennt, mit irgendwie autokratisch regiert worden zu sein. Ich glaube, das ist ein entscheidender Unterschied. Und dadurch sind auch noch immer noch so viele Leute bereit, die Peace zu wählen. Und das sind ja auch die Bilder, die zwei, die dann immer hervorgeholt wurden. Die wurden autokratisch regiert von anderen.
Mhm.
Also Polen war aufgeteilt und dann haben andere dann einfach über die geherrscht. Und jetzt ist man einfach froh, wieder die Unabhängigkeit zu haben, so, und frei zu sein an sich. Und dann, geht es aber noch vor, wie sagt man denn? Okay, das ist jetzt irgendwie meine Regierung und die arbeitet nur für die polnischen Interessen. Und dann, ja, nimmt man es nicht so ernst, wenn es auch mal autokratisch läuft oder denkt, dass das ja noch irgendwie, hat man noch nicht so die Erfahrung. Vielleicht damit, oder sieht das noch nicht so, dass es halt so dysfunktional sein kann. Aber ja. Andere, wie sagt man denn, interessanter Faktor bei der Wahl wird auch sein, dass, und da ist dann dieser Kampf gegen den gegen autokratische Regierungsform auch umso wichtiger, dass es halt auch langsam andere Parteien sind. Tatsächlich gibt es nämlich jetzt noch eine Partei, die versucht, die Peace recht zu überholen und das relativ erfolgreich macht sogar. Das wäre dann der Clip 1, Nummer 1, Libertäre Konföderatia.
Sie strotzen vor Kraft. Die vielen jungen Männer und wenigen Frauen, die zum Treffen der Konföderatia in Warschau gekommen sind. Die Halle ist voll, die Stimmung kämpferisch. An den Seiten hängen erleuchtete Porträts der Parteispitze. Die Redner werden angekündigt wie Boxer, die in den Ring steigen.
Sławomir Mentzen!
Sławomir Mentzen, der Shootingstar der Partei, die lange als rechtsextremer Außenseiter galten. Mentzen präsentiert sich mit 36 Jahren als junger Antipolitiker, seine Partei als Gegenentwurf zum Establishment. Mit kurzen, ironischen Videos erreicht er bei TikTok Hunderttausende und platziert die Konföderatia damit in den Umfragen teils bei bis zu 14%. Die Partei gilt vielen als möglicher Königsmacher nach den Wahlen im Herbst. Auch in seiner Warschauer Rede baut Mentzen Memes und YouTube-Videos ein. Und erstmal geht es dabei überhaupt nicht um rechte Ideologie. Mentzen spricht über Steuern. Denkt daran, die Steuern werden niedrig und simpel sein, weil es geht. Man muss nur wollen und können, und wir wollen sehr. Und wir können sie senken und vereinfachen. Einfache, pauschale Steuersätze, das Ende teurer Sozialprogramme. Mentzen verspricht ein radikal marktliberales Programm, schnell umgesetzt, wie bei Elon Musk, sagt er.
Oh yeah, das ist ja nur die Buzzwords aneinander geklebt.
Ja, es ist komplett gruselig, weil die Konföderatia war bis zuletzt eigentlich so eine, also Ultrarechte, das ist auch immer noch so ein Sammelbecken für die ganzen Ultrarechten, und dann sind dann halt so Hardcore-Libertäre und dann aber gleichzeitig so Monarchisten.
Mhm.
Also wirklich so der Mix, der ja auch hier stattgefunden hat bei dem Putschversuch hier in Deutschland, oder der dann hops genommen worden ist, glücklicherweise. Ja. So. Und schon sehr
gruselig. Wobei wir die ja in Deutschland relativ zügig als Idioten und so abgestempelt haben. Auch weil die AfD das so geframed hat. Der Rentnerputsch und sowas. Dann haben sich da alle dran gehangen und fanden das ganz lustig. Ohne nochmal nachzuschauen. Ach so, das war gar nicht nur der adlige Opa, sondern das waren auch diese ehemaligen Bundeswehrsoldaten und so weiter und so fort. Also, naja.
Ich frag mich, wie sehr das, also ich kann mir vorstellen, dass es auch damit zusammenhängt, dass halt irgendwie so sehr die Schocktherapie da stattgefunden hat in Polen. Und du irgendwie, wenn es nicht so gut läuft, umso mehr dann die vorherrschende Ideologie einfach versuchst, noch mehr einzuatmen und zu sagen, okay, ich probiere jetzt einfach nur noch härter. So.
Mhm.
Und wenn halt dann irgendwie die Vorgabe schon so hardcore, irgendwie glaub an den Markt und der wird das schon alles machen, dass dann irgendwie eben eine noch krassere irgendwie Buzzword-libertäre Version rauskommt, so wie wir es gerade gehört haben.
Wer weiß, das ist schon so Zeitgeist. Die FDP hat das ja hier auch gesagt, versucht, indem sie diesen ganzen Schulhof-Themen, ermächtige dich selbst, nimm dein Smartphone, lad eine Wallet drauf und so.
Ja, also die scheinen jetzt auch den meisten Zulauf über TikTok zu bekommen, was ich überhaupt nicht gedacht hätte.
Ja, so. Das polnische Äquivalent ist dann, lasst uns eine Flat-Tax machen, so wie Elon Musk. Und dann knüpft man nur noch an Sehgewohnheiten an und gut ist.
Wobei tatsächlich auch, das hat mir mein Polnischlehrer damals erzählt, als wir darüber gesprochen haben, der auch gesagt hat, also da, für die wären die ganzen Crypto-Bros so.
Deswegen. Genau.
Ja, es geht dann auch mit dem zweiten Konföderatsjahr oder libertären Clip weiter.
Polen leidet unter der hohen Inflation. Die Konföderatia verspricht Wohlstand für alle, die können. Wir gehen nicht in diese Wahlen, um uns mit ihnen an einen Tisch zu setzen. Wir werden diesen Tisch umwerfen. Und dann wird sich jeder arbeitende Pole ein Haus mit Grill und Rasen, zwei Autos und Ferien leisten können. So wollen wir leben. Noch 2019 hatte Manson erklärt, die Konföderatia sei gegen, Zitat, Juden, Homosexuelle, Abtreibungen, Steuern und die Europäische Union. Aber der Hass ist nicht verschwunden. Er wird nur arbeitsteilig präsentiert vom Co-Vorsitzenden der Partei, Grzegorz Braun. Weder Deutsche noch Juden werden uns Geschichte beibringen. Keine Perversen werden unsere Kinder erziehen und ihnen Toleranz beibringen. Und keine Euro-Kolchose der Volkskommissare wird uns erklären, wie wir in unserem eigenen Land herumkommandieren sollen.
Mhm. Ja.
Ja. Also. Kennt es nicht. Er ist glücklich, wenn man die zwei Autos und den Grill hat.
Ja. Das ist das Wahlversprechen von Silvio Berlusconi in den 90ern gewesen. Wenn ihr mich wählt, kriegt ihr alle ein Eigenheim. Hat er so gesagt. Ging natürlich nicht auf. Wird in Polen auch nicht aufgehen.
Es ist wird. Ja, keine Ahnung. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so Leute so ernst nehmen können, aber offensichtlich.
Ja, ein paar gibt's immer.
Aber 14% hieß da ja die Prognose und das wird wirklich. Diskussion und das wird ja gruselig und da kann man vielleicht auch es ist schon so ein riesengroßer Clusterfuck dahingehend, dass halt so basic Gesetzgebung nicht mehr so gut funktioniert, aber dann irgendwie aktive, wie sagt man denn, nach vorne gerichtete Regierungspolitik, also im Sinne von, wir versuchen jetzt irgendwie die Investitionen zu sichern, das Programm voranzutreiben. Das geht ja auch nicht, weil du innerhalb der EU, so innerhalb des Systems deiner Nachbarn, von dem du ja abhängst, nicht mehr respektiert werden kannst, aufgrund dessen, dass du da so unlawful actest. Ja. Und dann gibt es halt jetzt immer wieder Versuche, das dann trotzdem doch noch irgendwie hinzukriegen. Und dann wird eine Reform nach der anderen hingeschoben und so keiner ist dann aber bereit, das wirklich mitzutragen. Da gab es dann auch innerhalb der jetzigen Regierung, was auch ein Wahlbündnis war, also nicht nur die Peace, sondern die ist auch quasi in der Liste angetreten und dann gab es zwei kleinere Parteien, die jetzt auch mit denen die Regierung bilden. Und dann gibt es irgendwie so eine Partei dort, die stellen auch den Justizminister, der hat die ganze Justizreform dort vorangepusht.
Mhm.
Und jetzt gerade kommen die auf 2%. Anscheinend, weil die jetzt auch so Rabouts gemacht haben, so wie ich es verstanden habe, werden die auch nicht nochmal in einem Bündnis antreten.
Mhm.
Und ja, so wird die Peace da quasi so in Geiselhaft genommen. Und man steht wirklich einfach nur daneben und denkt sich so, okay.
Hm.
So, im Clip Justizminister wurde da auch so ein bisschen drauf eingegangen.
In Polen ist Wahlkampf und der Justizminister, der für diese Reformen verantwortlich ist, steht einer Partei vor, die in den Umfragen ungefähr auf 2% kommt. Also in Polen gibt es auch eine 5%-Hürde, da wird er also im künftigen Parlament nicht mehr vertreten sein. Gleichzeitig hat er aber eine Fraktion innerhalb der Regierungsfraktion, ohne die Regierung keine Mehrheit im Parlament hat. Das heißt, einerseits ist er seit Monaten oder seit Jahren dabei, sich durch extrem radikale Äußerungen zur EU zu profilieren, weil er auch weiß, dass er die nie wahr machen muss, weil er ja keinerlei Chancen hat, die Regierung zu übernehmen oder die Politik gegenüber der EU zu bestimmen. Das Einzige, was er machen kann, ist, er kann die Politik gegenüber der Justiz hier in Polen bestimmen und das tut er ja auch. Und da packt er sozusagen ständig neue Reformschritte drauf, die dann dem Premierminister und dem Außenminister, die nicht von seiner...
Aber ist doch ein bisschen wie mit der FDP. Eigentlich kann sie nie leitlinienmäßig regieren. Eigentlich liegt sie auch nur bei 5, 6, 7% und nicht bei diesen 14 oder was, mit der Lindner gerade da regiert. Und jetzt wird halt die Gelegenheit genutzt, die Zeit, die man hat. Ah ja, David schreibt das im Chat auch, klingt nach dem politischen Christian Lindner, genau. Jetzt wird die Zeit versucht, bis zu den nächsten Wahlen möglichst alles kurz und klein zu schlagen, weil man weiß, das ist dann mein Ablaufdatum.
Hm. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, weil mein erster Impuls wäre jetzt gewesen zu sagen, ja, aber an sich würde ich mir noch einbilden, dass er Scholz irgendwie populär irgendwie, wenn er da irgendwie Linien einziehen würde, progressive, da hätte er ja die Bevölkerungsmeinung hinter sich und dann könnte die könnte Lindner dagegen anstinken und irgendwie versuchen anzudrohen, die Regierung platzen zu lassen, aber würde tatsächlich progressive, stark progressive Politik von hier mit Richtlinienkompetenz vorangetrieben werden, so, dann könnte man das auch bringen. Das ist ja irgendwie das Enttäuschende an dieser Regierung, dass offensichtlich von der Spitze her das ja, gar nicht so sehr vorangetrieben werden wollen wird.
Lindner scheint das ihm maximal Mögliche zu machen. Und dazu gehört, glaube ich, auch im Hinterzimmer immer darauf zu achten, dass Olaf Scholz gerade noch nicht der Meinung ist, er müsste jetzt öffentlich groß eingreifen in den Lauf der Dinge.
Ja. Das wäre halt, das muss man sich dann wahrscheinlich die Frage stellen, so, weil in Polen habe ich das Gefühl, dass das irgendwie da, wie gesagt, da wird sich dann so auseinandergenommen gegenseitig. Ja. Und ja, wie weit das hier auch so ist, dass da irgendwie vielleicht dann der Geist für die progressive Politik vielleicht doch gar nicht so da ist, schwer auszulöten. Ich würde eher darauf plädieren, dass natürlich die Regierung einfach...
Also wir haben gestern Umfragezahlen aus Deutschland bekommen, wo es auch hieß, Thema Windräder und so weiter, wenn die Deutschen gefragt werden, was glauben Sie, wie viele Leute würden Windräder in ihrem Vorgarten akzeptieren, dann sagen die, ja, ungefähr so ein Drittel. Und dann fragt man die, und würdest du in deinem Vorgarten Windräder akzeptieren, weil Klima und so? Dann sagen aber zwei Drittel ja. Also man unterschätzt auch innerhalb der Bevölkerung, wie klimaprogressiv die Leute dann doch, also die Gesamtbevölkerung doch so drauf ist. Und dieses Nicht-Passen, dass man das unterschätzt, das scheinen ja auch die konservativen Kräfte auszunutzen, indem sie uns das nämlich vorgaukeln. Ja, wir müssen für den sozialen Frieden auf Klimawandelpolitik verzichten. Dabei ist vielleicht genau das Gegenteil wahr.
Ja. Ja, werden wir mal sehen. Jedenfalls wird wahrscheinlich, wenn dann die Konföderatia mit der Peace regieren würde, würde die denen, das sagt sie ja auch tatsächlich im Wahlkampf, der Peace so sehr auf der Nase rumtanzen, wie das jetzt der Gibro, der Justizminister, jetzt schon macht. Also wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Das heißt, ja. Übrigens hatte die Konföderatia, also Kaczynski hat damals diese Reform von TVN, dem amerikanisch, mehrheitlich amerikanisch im Besitz Sender Reform, nur durchdrücken können, weil er dann irgendwie sich Stimmen von der Konföderatia eingeholt hat. Also,
ja. Der Kuhhandel unter den Rechten.
Ja, damn it. Jedenfalls ist das so die Wahlkampflage, aber die Lage im Land selber. Und so gerade eben Martin Adam, der Journalist, der den Konföderatia Parteitag da so verfolgt hat, das glaube ich sehr, sehr gut aufgearbeitet irgendwie. Wohlstand für alle, die es sich leisten können. So, das aber so ist ganz viele, wie sagt man denn, ja, Leute gibt, die davon eben überhaupt nicht profitieren. So. Und dass das wahrscheinlich am ehesten sogar noch wahlentscheidendes Thema werden könnte. Da gehen die Inflationsclips drauf ein. Und ich glaube, du kannst mit dem zweiten sogar direkt anfangen.
Die Inflation im Euroraum im September ist mit rund 10% die höchste seit Einführung des Euro. In Polen bekanntlich kein Euroland, liegt die Inflation sogar bei knapp 16%. Konsequenz: In Supermärkten wird Butter teilweise weggesperrt, wie sonst nur Zigaretten. Christine Joachim berichtet.
Shimon Shevonja klebt einen wichtigen Hinweis an sein Kühlregal. Achtung, Butter im Kühlschrank an der Kasse. Denn hier in der hintersten Ecke seines Ladens in Kielce ist sie nicht mehr sicher.
Uns ist aufgefallen, dass ungefähr 30% unserer Buttervorräte hier im Regal verschwunden sind. Nachdem wir die Aufnahmen der Überwachungskamera und die Lagerbestände gecheckt haben, haben wir uns entschieden, die Butter vorn an die Kasse zu holen.
Und hier holen sie die Mitarbeiter jetzt persönlich auf Nachfrage der Kunden aus dem Schrank. Der Butterpreis hier in Polen ist im vergangenen Jahr um fast 50% gestiegen und auch alle anderen Lebensmittel sind wegen der Rekordinflation viel teurer geworden. Vor allem ältere Menschen mit kleinen Renten schaffen das oft nicht. Shimon hat hier in seinem Laden vor allem sie beim Klauen beobachtet.
Also die Tagesthemen in dem Fall hatten ja in Deutschland auch schon berichtet, dass die gefühlte Inflation bei 18% ist, weil irgendwann stimmt ja wohl mit dem Warenkorb nicht. Wenn die Hälfte der Bevölkerung ja, wie wir wissen, mit relativ wenig Geld einkaufen gehen muss. Ja. Und dann ist man dem da besonders ausgeliefert. Wenn die jetzt in Polen hier 16% messen, mit diesem, nehme ich mal an, EU-einheitlich europäischen Warenkorb irgendwie so, dann sind die ja wirklich gefühlt bei, keine Ahnung, 20-30%. Und mit gefühlt meine ich dann realistischer. Ja. Ich bin auch immer überrascht. Ich gehe so einkaufen. Klar, für drei Kinder und dann holst du so drei Abendessen und irgendwie noch was für die Brotbüchsen und so. Und dann stehst du an der Kasse und dann kostet er 60 Euro.
Ja.
70 Euro. Und man hat gar keine Spirenzchen irgendwie gemacht, so, sondern ist wirklich erstaunlich gerade.
Ja, also, schon krass. Und das sind dann die Lebensrealitäten, die jetzt viel eher natürlich die Wahlentscheidung beeinflussen. So. Und es war von Lustig, als ich dann auch in Warschau jetzt letztes Wochenende war, bin ich an meiner Wohnung, wo ich dort letztes Jahr einen Monat gewohnt habe, vorbei. Und es ist direkt gegenüber von der Nationalbank. Mhm. Und die Nationalbank hat schon so extra Charts aufgestellt, wo sie sich mit den anderen Ländern, die mit der Euro-Erweiterung 2004 EU-Mitglied geworden sind, werden die Inflationszahlen verglichen. Dann wird gesagt, ja, Polen ist ja so viel niedriger als in den ganzen anderen Ländern dort. Wobei ich den Zahlen dort auch nicht hundertprozentig trauen würde, die da irgendwie als Werbung an die Bank draußen drangehangen werden. Aber ja, das ist halt so.
Na.
Das sind die wahlentscheidenden Themen. Und wenn die Regierung das nicht so in den Griff kommt, dann ja, dazu muss man auch sagen, dass, sagt man dann, die Belastungen gegebenenfalls natürlich auch stärker werden. So, besonders wenn jetzt Polen weiterhin so viel auf Fossile setzt. Also das war ja, der Preisschock ist ja bei denen so krass auch deswegen angekommen, weil sie noch so viel auf Fossile setzen.
Ja, da schlägt und natürlich dann dieser ganze CO2-Handel europaweit besonders rein.
Ja, ja, und dann ist es schon irgendwie zum Kopfschütteln, wenn du denkst, die betreiben irgendwie Kohlekraftwerke, wo der EuGH schon gesagt hat, ihr dürft die eigentlich nicht weiter betreiben.
Ja.
Und dann werden sie trotzdem weiter betrieben. Und dann ist man irgendwie abgefuckt drüber, dass irgendwie die Energie am Ende sehr viel teurer werden wird. Spätestens ja ab 2027, wenn dann der Zertifikatehandel der EU stärker greift, da wird es überhaupt nicht lustig. So, oder? Nee. Wird das von der Tendenz gegebenenfalls noch so bleiben, von den Preissteigerungen.
Wäre ja auch mal ein guter Hinweis an die Deutschen, ne, die so an ihrer Gasheizung kleben, gerade wenn sie jetzt neue Heizungen kaufen.
So ist
was das eigentlich für Betriebskosten sind.
Ja, eigentlich würde ich mir da in Polen wenig Gedanken machen, weil es ja eigentlich die polnischen Handwerker so bekannt sind, dass sie das mit der Wärmewende eigentlich richtig schnell hinbekommen müssten.
Mhm.
Aber ja, entsprechend krasse Realitäten. Eine andere Realität, die den Wahlkampf, also eigentlich mehr beeinflussen würde, ist tatsächlich auch etwas direkt hier an der Grenze. Und zwar an der Oder. Da kannst du den...
Ah, hier.
Oder...
Leider ist es tatsächlich so, dass es nicht mehr überraschend ist, wenn man früh einen Rechner anmacht und sich die Pegeldaten anguckt, dass nach wie vor viel Salz in der Oder ist und dass tatsächlich an der einzelnen uns bekannten ernsthaften Ursache jetzt dafür, dass speziell diese Alge, die das Gift bilden kann, wächst, nicht wirklich gearbeitet wird.
Noch immer ist zu viel Salz im Fluss. Keine guten Nachrichten für Bundesumweltministerin Steffi Lemke bei ihrem Besuch im Institut.
Die Salzeinleitungen stammen wahrscheinlich aus der polnischen Bergbauindustrie. Ich habe dafür keine eigenen Belege, aber es gibt verschiedene Studien, die das nahelegen. Deshalb dränge ich bei meiner polnischen Kollegin darauf, dass die Salzeinleitungen jetzt reduziert werden müssen.
Bislang ohne Ergebnis.
Das ist ein schwieriges Thema. Also wir haben ja den Stress letztes Jahr mitgekriegt. Ja. Wenn es jetzt Studien gibt, die zeigen, ja, das kommt daher. Muss man einfach sagen, das kommt da und daher. Ich finde nicht, dass man hier noch mit so, ja, wahrscheinlich und so weiter, sondern die wissenschaftliche Erkenntnis ist erstmal, das kommt daher. Wo soll es sonst herkommen? Und dann einfach politische Konsequenzen ziehen, statt diesem, ich weiß auch nicht, man kann aber jetzt nicht jedes Jahr den ganzen Fluss da einmal killen. Also
ja, das war auch tatsächlich der zweite Clip. Du kannst auch mal den ersten spielen, da wird die Dimension dessen, was da eigentlich passiert ist.
Hier.
Die Oder kommt nicht zur Ruhe. Weiterhin werden auf polnischer Seite die Ufer befestigt und Buhnen gebaut. Naturschützer fürchten, dass dadurch weitere Lebensräume von Fischen zerstört werden. Ein Baustopp ist für die Erholung und Renaturierung des Flusses unerlässlich, sagen Wissenschaftler wie Christian Wolter. Seit 30 Jahren arbeitet er für das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Zusammen mit seinem Team hat er die Umweltkatastrophe erforscht und ermittelt, dass im vergangenen Sommer in der Oder insgesamt 1000 Tonnen Fisch verendet sind. Der Bestand hat sich dadurch mehr als halbiert.
Ja, unglaublich. So.
Und die Gefahr ist, er hat es ja vorhin im Clip gesagt, dass so eigentlich alle Parameter darauf stehen, dass es jetzt wieder passieren könnte. Warum sollte es dann auch nicht wieder entsprechen?
Ja, das ist ja auch nicht so kompliziert. Man sucht halt eine wirklich riesige Quelle für dieses Salzzeug. Und wenn es dann nur eine gibt, gibt es halt nur eine.
In der Nähe von Oppeln, zwischen Oppeln und Breslau wird das sein. Wo die ja immer noch Bergbau treiben. So. Und das kommt gar nicht gut an, lustigerweise. Oder Warschau, die ZuhörerInnen können sich jetzt gerne mal das Logo von Warschau googeln. Und dort sieht man eine kämpferische Meerjungfrau.
Mhm.
Und an der Weichsel in Warschau gibt es auch tatsächlich dann eine Meerjungfrauenstatue. Und als es letztes Jahr dieses Fischsterben stattgefunden hat, waren dann dort auch große Proteste, auch an den Flüssen selber. Und man hat tatsächlich in den Umfragen gesehen, und man konnte es auch darauf zurückführen, dass dadurch auch die Umfragewerte der Peace tatsächlich in den Keller gekommen sind. Ja. Das heißt, schon ziemlich schlimm. Lustigerweise muss ich jetzt auch gerade dran denken, war das erste, die ersten Strafzahlungen, die gegen Polen mal verhängt worden sind, waren, weil die Peace Holzrodungen im letzten Urwald Europas in Białowieża an der Grenze zu Białystok, Belarus genehmigt haben, so. Und entsprechend so ökologische Themen spielen da auf jeden Fall auch eine Rolle. Sehr viel größer, dazu habe ich jetzt keine Clips mit dabei. Wir hatten es, als ich das allererste Mal hier zu Gast war im Podcast, schon mal angesprochen, ist natürlich immer noch das Thema Abtreibung. Ja. Und immer wieder flacht es auf, wenn entzündet es sich, wenn wieder eine Frau stirbt, weil ihr halt medizinisch nicht geholfen wird. Es gab jetzt vor ein paar Monaten, ist es glaube ich mittlerweile schon, den Fall von Dorota, die im 12. Monat dann gestorben ist, weil halt kein Arzt eingreifen wollte, weil sie Angst hatten, dass sie ansonsten bestraft werden können.
Wie, warte mal, 12. Monat, 12. Woche?
12. Monat.
Wie, 12. Monat?
Ja, da wurde ihr nicht geholfen, also.
Es gab keine Assistierung, also. Das ist alles crazy, das ist Vormoderne und ich weiß nicht genau, in Deutschland ist es ja auch schwierig, wie viel Tourismus es da jetzt gibt und so. Aber diese jungen Leute, es sind ja manchmal auch die jungen Freunde oder so dann involviert, die durchleiden ja alle so eine unglaublich schlimme Zeit dann.
Ja. Also nachdem es die, also da, deswegen weiß ich gar nicht, ob man das so als den größten Protest anlässlich des Lex Tusk oder dagegen quasi, ja, die es jetzt gab, ob das wirklich die größten Proteste waren, weil wenn man irgendwie die, auch in meiner Wahrnehmung, die Proteste nimmt, die durch, also Strike Cobiet, die durch die Verschärfung der Abtreibungsgesetze stattgefunden hat, waren so immens und haben auch eine Jugend politisiert. So, da gab es ja teilweise wirklich dann Zahlen, dass die jungen Leute über 50% sagen würden, dass sie jetzt links eingestellt sind. So. Ja. Entsprechend wird das auch weiterhin.
In Amerika auch. Ne? Also ja, das Abtreibungsthema hat dann doch in den letzten Wahlen so ein bisschen den Demokraten in die Hände gespielt, was die Republikaner erst nach ihren lokalen Wahlen festgestellt haben, was sie dann auch so ein bisschen ins Nachdenken brachte. Und man hat ja auch gesehen, dass Ron DeSantis und so dann seine Abtreibungsgesetze immer noch unterschreibt, aber eben nicht mehr so ein Medienbohai drum macht.
Ja. Ja, also da muss man ja auch sagen, dass Tusk nicht wirklich, also da ist ja, wie gesagt, Bürgerplattform äquivalent der CDU in Polen, die Parteienfamilie dort, da war ja Tusk auch bis zuletzt Vorsitzender der EVP, und der hat jetzt auch noch nicht so richtig da Lösungsvorschläge gemacht, wie man irgendwie das gut lösen könnte. Ich glaube, für die Gesetzgebung, so wie sie gerade ist, ist er auch nicht, aber richtig offensiv gegen das Thema hat er sich jetzt auch nicht positioniert.
Naja, ja, ich meine, das ist dann auch so ein bisschen zivilgesellschaftliche Aufgabe, ihn dazu zu drängen, denn die machen natürlich alles zum Wahlkampfthema, was für sie mobilisiert.
Ja.
Nur es muss eben vielversprechend mobilisieren.
So ist es, ja. Also da war der, und da würde ich auch längerfristig die Hoffnung eher setzen, Rafał Trzaskowski, der Bürgermeister von Warschau, der zur Präsidentschaftswahl gegen Duda angetreten ist. Da hat der einen auf jeden Fall progressiveren Eindruck innerhalb seiner Partei gemacht. Und naja, ich glaube,
wenn man so in einem urbanen Megazentrum kommt, ist natürlich auch noch, da ja, muss man sich dann erstmal beweisen. Da ist es vielleicht auch einfacher, als Präsidentschaftskandidat anzutreten, als als Regierungschef.
Hm. Ja.
So, genau. Dann such dir noch ein Thema raus aus den Clips.
Ich schau gerade mal. Oh, ja, das wird gut.
Ich muss mal kurz aus dem Fenster gucken. Hier läuft irgendwie so eine Kindergang vorbei.
Sind das die Unruhen?
Elternbegleitetes Vorferien. Wandern durch den Park, sehr gut.
Mann. Ja.
Unterstütze ja, ich natürlich total bei dieser Hitze.
Ja, es gab tatsächlich ein Thema, das wollte ich eigentlich noch klippen, bei der Palastrevolution. Hat Wolfgang Richard David Precht interviewt. Mhm. Und dann an einer Stelle hat Wolfgang ihn gefragt, ja, was für andere Partner in Europa gäbe es denn, die sich anbieten würden, dass man da irgendwie so eine neue progressive Politik vorantreibt, auch besonders außenpolitisch besser vorangeht. Und dann sah man so richtig so, David Precht sagt dann, ach ja, schwierige Frage. Und dann holte er so aus, ja, es gibt ja Polen, aber Polen ist ja gerade komplett Auswahl und ist ja auch mehr amerikanisch. Das, wie gesagt, haben wir jetzt auch schon ein bisschen besprochen, weiß ich gar nicht, ob ich das so sehr sagen würde. Jedenfalls hat man da schon gemerkt, irgendwie, dass der Ansatz, wenn man dann irgendwie drüber nachdenkt, wo irgendwie was gehen würde, ja eigentlich schon ist, dass es irgendwie mit Polen zusammen gut vorangehen würde. Das entsprechend erhoffe ich mir auch sehr viel, dass wenn diese Parlamentswahlen gut ausgehen, dass da auch nochmal mehr Bewegung in der Europäischen Union hereinkommen. Jetzt stehen so viele Neuwahlen an, also so viele Variablen, die sich dann ändern, muss man mal schauen. Jedenfalls musste ich aber sinnbildlich dann auch wieder ein bisschen Berichterstattung aus Deutschland so mitbringen. Und tatsächlich gab es vor genau einem Monat ein Treffen des Weimarer Dreiecks. Weißt du, was das Weimarer Dreieck ist?
Also Weimar ist natürlich ein hoch aufgeladener Begriff, aber ich glaube, da kommt man jetzt hier nicht weiter beim Weimarer Dreieck. Deswegen, nö, weiß ich nicht.
Das ist quasi ein außenpolitisches Format, wo sich Frankreich, Polen und Deutschland treffen. Man hat Weimar einfach gewählt, weil es quasi direkt in der Mitte dann liegt. Und da gab es dann einfach so Treffen auf Regierungsebene von den Regierungschefs, so Duda, Macron, Olaf, die haben sich in Frankreich getroffen und es wurde original nirgendwo berichtet. Ich habe sogar noch an dem Tag, wo er dann in Paris war, hatte Olaf dann noch in Köln eine Veranstaltung bei der Phil Cologne, wo er sich hingesetzt hat und noch ein bisschen nochmal über seinen Respekt geredet hat und so, aber dann bei den Nachrichten nichts gefunden. Ich habe dann bei Phoenix was gefunden und da musste ich einfach die ersten 30 Sekunden mitbringen, weil sie, glaube ich, so das Polenbild Deutschlands ganz gut zusammengefasst haben. Der Clip heißt Weimarer Dreieck.
Und in Paris begrüße ich meine Kollegin Sabine Rau. Was steht denn alles auf der Themenliste bei diesem heutigen Treffen zwischen Scholz, Macron und Duda?
Ja, dieses Treffen soll ja ein starkes Signal an Putin senden, dass Europa zusammensteht, auch mit einem so schwierigen Partner wie Polen in dieser Zeit des Ukraine-Krieges.
Naja, also beim Thema Ukraine-Krieg sind ja nun wirklich alle auf einer Seite und zwar angeführt von Polen. Ob man darüber sich jetzt irgendwas beweisen kann?
Ja.
Schwierig.
Auch mit so schwierigen Partnern, so wie, obwohl wir Polen dabei haben, kriegen wir es gewuppt, so. Na. Als ob nicht, und das müsste dann eigentlich jetzt der letzte Clip sein, den ich dir noch hier, das Twitter-Video, was ich dir geschickt habe, als ob nicht auch Deutschland mehr als oft genug irgendwie der Ballast in der EU wäre.
So, warte, dieser letzte Clip, dieser Twitter-Clip, ich hatte ihn doch hier irgendwo. Ich muss ihn nochmal aus dem Ordner raussuchen, glaube ich.
Emma hieß sie, glaube ich.
Ja. So. Alles ein bisschen schwierig hier. Wo haben wir ihn?
Im Hintergrund sah man bei dem Clip auch tatsächlich schon irgendwie Macron, wie er auf Duda wartet, der dann einfach da herspaziert kommt.
Und es ist einfach immer bestes Wetter da. Die Franzosen was planen. So, hier, Twitter. Emma Wiesner. Wer ist Emma Wiesner?
Die, da gehen auch Grüße raus an Bene, der ja letztes Mal mit hier im Podcast war. Und da haben wir über hier den Emissionshandel im Rahmen von Fit for 55, der irgendwie dann entschieden worden ist, gesprochen. Und eine, die das vorangetrieben hat, war die gute Emma. Ich kann ihren Nachnamen gerade nicht. Ich könnte ihn bestimmt auch nie im Leben aussprechen. Also, jedenfalls ist
hier steht Wiesner, sie, aber die heißt gar nicht Wiesner.
Ach so, doch, ja, das kann sein. Jedenfalls hat sie das Fit for 55, also die Ausgestaltung dessen, krass mit vorangepusht. Und das, dann so ein paar Wochen später kam ja einfach Wissing um die Ecke und die sind ja in derselben Partei quasi, in derselben Parteienfamilie.
Na.
Und dann hat sie sich gezwungen gesehen, mal so eine Rede zu halten.
Sehr gut.
Es kommt nicht oft vor, aber heute möchte ich mich als Schweden und Liberal auf Deutsch an Sie wenden. Ich habe wirklich nie gedacht, dass ich Deutschland den Wert von Klimaschutzmaßnahmen erklären muss. Deutschland! Aber wenn die gesamte Zukunft des Fit for 55 ich auf dem Spiel steht, das erfordert es Extremmaßnahmen. Ich schaue sie an und ich wende mich auf sie, die deutsche Bundesregierung. Fit for 55 ist unser Fahrplan für die Zukunft. Aber es ist ein zerbrechliches Haus, das sich in einem empfindlichen Gleichgewicht befindet. Nimmt man ein entschiedenes, wichtiges Teil heraus, dann fällt es zusammen. Und wenn ich Haus sage, dann meine ich unsere Klimaschutzmaßnahmen, unsere Zukunft. Es ist absolut unverantwortlich, kritisches Element, die bereits vereinbarten Gesetze zu blockieren. Ich spreche aus Ihnen als Schwedin, als Parlamentarin, als junge Europäerin, als Liberal. Bitte setzen Sie sich für das Fit for 55-Paket ein und hören Sie auf, ein zentrales Element unseres Klimapakets wie das Ende des Verbrenners zu blockieren. Danke.
Dankeschön für die Rede in ausgezeichnetem Deutsch.
Mhm. Timmermans sitzt neben ihr, der versteht ja auch gut Deutsch. Keine Ahnung, wir haben immer noch keine Aufklärung gekriegt, was da in Europa gerade vor sich geht, also in diesem deutsch-europäischen Verhältnis. Das muss ja alles unterirdisch sein, denn sie hat ja hier von, dass sie auf Deutsch spricht, auch als extremer Maßnahme. Es ist jetzt Zeit für extreme Maßnahmen, dass wir hier auf Deutsch reden.
Aus der eigenen Familie, dieser Parteienfamilie, also so, ciao, da hat sie, so, und dann nachher kommen wir, so, und dann haben wir noch die anderen, dann ist es so ein Ballast. Polen und so.
Schlimm ist das alles. Im Grunde müssen wir ja die FDP so abwehren wie die Polen die PiS, nur dort regiert sie halt in allen Ämtern und hat dann, wenn auch Beiwerk im Justizministerium aus der rechteren Ecke, aber
so muss das passieren. Ja.
Nun gut. Also,
Augen auf in Richtung Osteuropa weiterhin.
Jetzt wird's hier warm, deswegen hört dieser Podcast jetzt einfach auf. Morgen ist ja, also morgen sind es in Frankfurt 35 Grad und wir haben Aufwachen-Podcast. Seid dabei, wenn wir dahin schmelzen, angesichts der Sommerinterviews, durch die wir uns morgen durchklicken.
Und seid echt gespannt, Leute. So in Europa passiert gerade so viel. Irgendwie Niederlande Neuwahl, in der Slowakei findet in derselben Woche, wo Polenwahl ist, auch Wahl statt. Dann irgendwie Spanien demnächst. Spanien hat gerade EU-Ratspräsidentschaft inne. Also
und Spanien, ganz große Rechtsruck wird da erwartet.
Ja. Ähnliches könnte irgendwie auf längere Sicht in Portugal auch passieren. Irgendwie sagt man da, dass da der Regierungschef womöglich irgendwie nach der Europawahl irgendwie EU-Ratspräsident werden wollen würde, also Michel da folgen wollen würde. Ja. Entsprechend, ja.
Alles nicht sehr gut.
Traurig.
Okay. Aber ja,
positiv bleiben. Irgendwie.
Ja. Wir bleiben mal ein bisschen positiv und erleben ja trotzdem alle noch einen Sommer irgendwie. Noch sind es ja keine 45 Grad in Deutschland. Man kriegt es noch hin. Ja, Mullis weiß schon, genau, es ist nicht nur 35 Grad in Frankfurt, sondern dieser Podcast entsteht ja auch noch im Dachgeschoss. Je nachdem, wie es in Berlin ist, bei Thilo ist ja auch Dachgeschoss. Das kann also eine Herausforderung werden, aber ich habe einen Ventilator. Mal gucken. Ich muss ihn noch aus dem Kinderzimmer wieder zurückholen. Okay, Leute, dann kommt jetzt der Unterstützerdank und danach Matthias Musik. Ich habe nochmal im Archiv gewühlt, diesmal ein bisschen weiter zurückgegangen. Viel Spaß dabei. Niklas, was steht bei dir an? Wann fährst du das nächste Mal gen Osten?
August.
Im August. Das ist ja schon nächsten Monat eigentlich.
So schnell geht's.
Sieh mal einer an, du Weltenbummler. Okay, dann verabreden wir uns fürs nächste Mal, wenn neue Geschichten aus dem Osten zu berichten sind. Je nachdem, wann die Wahlen dann in Polen sind, nehme ich mal an, dass wir das hier eh dann vorher und nachher und währenddessen noch besprechen. Okay, Leute, genießt weiterhin die Hitze. Bis denn. Unser kleiner Moment. Achtsamkeit. Aufmerksamkeit. Dankbarkeit.
Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
Die Fahrkarten bitte. Eben noch. Früher Morgen, jetzt schon wieder so duster hier, zumindest im Video. Frontrunner heute ist Christian. Er schickt 50 Euro. Hallo Stefan, ich spende 50 Euro, so wahr mir Gott helfe. Mal gucken, ob wir göttliche Dankbarkeit hier finden.
Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
Ziemlich göttlich, finde ich. Göttlich genug, zumindest. Anna. Auf Platz 2, sie schreibt einfach Danke. Na?
Ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes.
Richtig, an alle Medien. Ich wollte die nicht unterbrechen. Außerdem, oh, noch eine Anna und ihr Dominik. Sie haben ein monatliches Danke, das sie hier also verpacken. Das ist sehr gut. René sagt weiter so. Mit lieben Grüßen aus Darmstadt. Das ist noch weiter im Süden als Frankfurt. Das ist also noch heißer. Christiane, oh, viele Frauen. Toller Podcast, sagt sie.
Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
Janek ist hier dabei mit einer monatlichen Spende. Lukas sagt Danke, Stefan. Ich sage Danke, Lukas.
Liebe CDU, lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
Tanja grüßt aus Österreich. Wir grüßen nach Österreich. Peter, Ulrike und Paolo, monatlicher Beitrag zur politischen Bildung. Johanna hat einen Platz im Raumschiff gebucht, hiermit zugestanden. Marius hat einen Dauerauftrag. Für Planungssicherheit sorgt Andreas. Sehr gut. Eckart hat ein Monatsticket. Philipp, durch euren Podcast werde ich ein klügerer Mensch. Danke dafür.
Liebe CDU, lieber...
Na?
Liebe CDU.
Ist da nur noch einer?
Ich möchte heute danken.
Ah, ich weiß auch nicht, was da los ist. Haben sich ausgedünnt oder was? Vielleicht haben die so Ablaufdaten. Wiebke grüßt aus Heidesee. Ich hoffe, da weht Seewind. Mitya, liebe Grüße aus Niedersachsen. Na, da ist flach, da weht es auf jeden Fall. Tino hat einen Fernsehbeitrag. Seinen Fernsehbeitrag. Sehr gut. Oliver, Raphael, Thomas, Franz, danke, bitte, gern geschehen. Merten, Susan, Johann, Timo, Johann schickt Liebesgrüße aus Köln. Julian, Marek, Kevin, Hendrik, Ralf, Sebastian, Hadong. Ich guck mal, ob ich hier noch Frauen auf die Schnelle finde. Wir danken auf jeden Fall Immanuel, Caroline. Ah, Caroline ist hier gefunden. Maren. Maren, du bist gefunden. Ansonsten herzlichen Dank euch allen, auch hier ungenannten Monatswechslern und treu dabei Seiern. Schauen wir mal in Matthias Musikarchiv, bevor er morgen im Aufwachen-Podcast frische Musik von Matthias läuft. Matthias ist also immer on top of the game, oder wie man auch immer solche Sprüche sagt. He meets his moments. Okay, Leute, ciao, ciao.
Dieses ist das Bild der Welt. Dieses ist das Bild der Welt. Yes.